Happy Shooting, Folge 731. AK Smart, AK Swiss Manfrotto Dual Rotations Schnellwechselplatten Gedöns. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyKammer.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schönen guten Tag, Chris. Heute mit Notstrom. Die Live-HörerInnen haben heute Notstrom. Ja, ja.
Irgendwie. Live ist manchmal schwierig. Technik halt.
Irgendwie geht's dann doch. Macht Spaß.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Aber wir sind ja flexibel und haben die Technik ja dann doch irgendwie hinbekommen.
Also ganz genau. Außerdem interessiert das die Leute, die sich das dann am Donnerstag an der Aufzeichnung anhören. Einen scheißen Dreck. Und deswegen, lieber Chris.
Habe ich dir mal gezeigt, was ich... Nee, habe ich dir noch nicht gezeigt, was ich beim Aufräumen ausgegraben habe.
Nein, ein Palm.
Ein Palm 3.
Oh.
Mein Palm Pilot, mein alten. Der tut noch. Also kannst du hier... Habe ich hier Batterien reingetan und so mit Stylus und so weiter. Duck, 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 duck und so. Und da macht er Sachen. Und das ist immer noch erstaunlich intuitiv, das Ding. Jetzt rennt der Boris weg und holt seinen, oder? Ne? Das ist Newton. Angeber. Angeber. Palm Pilot. Ich sag nur Palm Pilot. Das war der Newton für die Leute, die sich keinen Newton leisten konnten. Du... War es halt immer schon ein bisschen besser gestellt.
Nee, ich habe den, ne? Das ist geschummelt. Den habe ich später gekauft als Sammlerstück.
Ach so. Ja. Nun gut, es ist wieder Happy Shooting. Wir sind wieder da. Und das hat eigentlich gar nichts mit Fotografie zu tun, weil der Palm Pilot oder auch der Newton hatten nämlich keine Kamera eingebaut. Richtig? Der Newton hat auch keine Kamera. Nö, hatte der nicht. Der war ja auch nur schwarz-weiß.
So etwas hatte ich.
Ja, jetzt kommst du wieder mit deinen komischen Windows-Mobile-Gerätschaften
hier. Ganz genau. Das war ein Everick, ein Windows-Pocket-PC.
Fotografie. Wir reden heute über Fotografie. Unter anderem über die Nikon Z9, über Exposure X7, über die neuen Masken von Lightroom. Boris war mal wieder tatsächlich mal wieder in echt fotografieren. Wir reden über Weltraumfotos und Doppelfischaugen und Camera-Tossing. Diesmal anders.
Oha.
Sonst.
Na, da bin ich mal gespannt.
Ja, außerdem sind wir natürlich wieder live. Es ist heute der, 5. Oktober 2021. Und wenn ihr das jetzt auf eurem Kalender habt, dann dürft ihr uns hier live begleiten. Besonders direkt, wirklich mit dem direktesten Draht possible, ist das auf dem Happy Shooting Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Dann freuen wir uns über Fragen auf dem Slack-Kanal HSFragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage oder schickt Audio oder Video an info@happyshooting.de. Das soweit und wir sind wieder bedacht worden mit es ist mega Lobhudelungszeit, weil mich tatsächlich unter anderem von Clemens, Marcel, Marco, Stefan, Sascha, Wilfried, Maximilian, Christoph, Tobias und Melanie, Holger, Andreas, Sebastian und Glenn haben wir kleine Gaben bekommen und dafür ein herzliches Dank. Der Clemens hat dazu geschrieben in seinem Text bei der Überweisung Spende. Marcel, monatliche Spende, vielen Dank für den tollen Podcast. 321 Foto. Marco, ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Stefan, monatlicher Support. Herr HS, danke. Sascha, der Zehnt meines Creator Support Budgets. Es ist nicht zu viel, aber ich arbeite dran. Das sagt er auch schon seit Monaten. Wilfried, Happy Shooting. Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden Happy Shooting. Glenn, monatlicher Beitrag für Happy Shooting. TFTTF etc. 321 Happy Spenden. Ausrufezeichen Christoph, Unterstützung, Podcast Happy Shooting. Dauerauftrag Tobias und Melanie, 321, na ihr wisst schon. Holger, danke, danke, danke. Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft. Andreas, 321 Happy Unterstützung. Und Sebastian auch nochmal. Vielen herzlichen Dank euch. Ihr seid Die Besten. Und wir strengen uns an, dass wir auch weiterhin das gut machen. Wir machen das nicht nur hier gut, sondern wir machen es auch auf anderen Kanälen gut. Unter anderem, nur als kleiner Hinweis in eigener Sache, ich muss ja parallel noch die Shownotes aufmachen, dass wir da auch einen Link reintun können. Es gibt eine neue Vrint mit dem Thema Fotografie. Mhm. Das ist ja der Fototeil von Holgers Podcast, von Holger Klein. Und da reden wir unter anderem über PR-Mappen, überforderte Optiken analoger EXIF-Daten, Lagerung von belichtetem Film, Dunkelfotografie, Videogehäuse, Foto-YouTube, UFO-Bilder und Sharing. Und dazu gibt es natürlich einen Link in den Shownotes. Und dann gibt es noch eine neue Folge von TFOP, auch known as The Future of Photography, wo wir zu viert über Dinge reden. Excuse me. Da war der Adrian, Co-Host Adrian, war nämlich in Birmingham auf der Photography Show. Das ist quasi die kleine Fotokina. Wobei, nachdem es die Fotokina jetzt nicht mehr gibt, ist das quasi das nächstbeste. Nee, das ist einfach eine Fotomesse, die tatsächlich auch in person stattgefunden hat. Allerdings in größeren Messehallen, und die haben da irgendwie hat alles Mögliche getan, damit das sauber abläuft. Und da hat er uns so ein bisschen einen Bericht mitgebracht, was da so Interessantes war. Ich sag mal, es ist im Digitalbereich nicht viel Interessantes passiert. Aber naja,
was neu rausgekommen ist, haben wir ja schon gesehen, und viel mehr wird nicht passiert sein.
Ist tatsächlich nicht wirklich viel, aber eins von den analogen Dingen, da werden wir nachher noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Also, Printfoto und TFOP, neue Episoden in euren Podcatchern.
Ja. Gut. Dann hat der Holger uns einen Link hinterlassen. Im Slack habe ich den heute gefunden. Und zwar ist von Nikon ein Teaser-Video zur Z9 rausgepurzelt. Wo man den neuen Z9 Body mal sehen kann. In so einem, ja, in einem Teaser halt, in einem gestellten Shooting. Ja,
ich mach mal hier parallel
kannst den du aufmachen,
Browser ne? auf, den habe ich, ja, ich muss da nur kurz den Browser.
Und was wir da halt sehen, ist ein großes Gehäuse, also Kameragehäuse mit integriertem Porträt-Batteriegriff, also ein wuchtiges Gehäuse. Und interessant fand ich das Kameradisplay auf der Rückseite. Da sieht man nämlich in diesem Video, wie er dieses einmal nach oben und einmal nach unten klappt. Das ist also kein herausschwenkbares Display, sondern es bleibt in der Bildachse hinter der Kamera, so wie bei der OMD EM1 Mark I seinerzeit und den alten Kameras generell. Kann man also rauf und runter klappen. Das werden einige sehr zu schätzen wissen, gerade in der normalen Fotografie, wenn es jetzt nicht um Vloggen oder Video geht, wo man das ganze Display von vorne sehen möchte.
Das ist aber auch nur so ein Teaserchen, oder?
Und ganz am Ende dieses Teasers sieht man, wie die Kamera im Porträtformat gehalten wird und das Display auch raufgeklappt werden kann. Das heißt, das Display ist mal mindestens in drei Achsen klappbar. Ob es auch in der vierten Achse zur anderen Seite rauszuklappen ist, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie weit, ob es in alle Achsen 45 Grad oder 90 Grad kann. Keine Ahnung. Schwer zu sagen, wie sie das realisiert haben. Das werden wir dann abwarten müssen. Und ob es sich trotzdem auch herausschwenken lässt, ob das vielleicht so eine doppelte Aufhängung ist, das wissen wir natürlich auch nicht. Ansonsten bleiben die alten Gerüchte bestehen. Da habe ich auch noch mal so einen Link rausgefunden gehabt. 45 Megapixel wird spekuliert, weil soll ja auch 8K-Video können. Ein BSI-Stacked-Sensor, eine Neuentwicklung. Also Stacked-Sensor wieder schnell auslesbar. Man redet davon bis zu 30 Bildern pro Sekunde mit elektronischem Verschluss und sogar mit über 100 Bildern pro Sekunde elektronischer Verschluss bei geringerer Auflösung. Es ist ein IBIS wieder drin, wie bei den anderen Z-Kameras auch. Der Sucher soll kein Blackout mehr haben, aber man ist sich jetzt noch unsicher, ob es mehr als 5 oder sogar 9 Megapixel sind, also mehr als 5 ist jetzt auch, 9 ist auch mehr als 5, das meine ich nicht, aber ich weiß nicht, ob es 5,6 oder was das ist. Also 5,x Megapixel Sucher oder 9 Megapixel Sucher mit einer Geschwindigkeit 120 Bilder pro Sekunde optional. Das ist auch nichts Besonderes, das können sie heute irgendwie alle. Interessant fand ich noch das Gerücht, dass der Sensor einen eigenen Staubschutz bekommen könnte. Also quasi so etwas wie den Verschluss. Nur, dass der Verschluss nicht zugemacht wird, weil der ist ja recht empfindlich mit seinen Lamellen, sondern es soll wohl einen zusätzlichen Lamellenvorhang geben, der vor dem Sensor geschlossen werden kann, wenn Objektive gewechselt werden.
Ist das wie so bei den Vögeln? Die haben doch manchmal so Augenlider, die
so ein Doppelte.
So ein Doppeltes oder so.
Genauso wird das sein, ja. Wahrscheinlich ist es genauso eins. Wahrscheinlich ist die Z9 eigentlich ein Vogel, aber damit kenne ich mich nicht so gut aus.
Chip.
Ja, mehr wissen wir nicht. Ganz interessant. Große Kamera. Mal gucken, wann mehr Details rauspurzeln.
So, dann soll es ja angeblich bald eine neue Software geben, oder gibt es die schon?
Das weiß ich gar nicht, ob die jetzt schon da ist oder ob sie kommt.
Es geht um Exposure X7.
Ja. Exposure X7 heißt jetzt auch Exposure, ehemals Alien Software oder sowas.
Alien Skin,
genau, ehemals. Das ist ein RAW-Editor und Bildverwaltungsprogramm. Ich hatte mir seinerzeit die Version 3 angeguckt, die X3-Version. Und inzwischen sind sie jetzt bei der Version 7. Da hat mich der Kai drauf aufmerksam gemacht. Danke, Kai, da nochmal für die Information. Also haltet uns gerne auf dem Laufenden bei sowas, weil ich habe meine Augen da echt nicht überall. Und was ist jetzt neu in der Version X7? Es soll eine schnelle und einfache Selektion geben, also eine Maskierung von einzelnen Bildbereichen. Das funktioniert jetzt, indem man eine Vektorlinie zeichnet. Also malt halt eine Linie mit mehreren Stützpunkten entlang eines Motivs zum Beispiel, also des Models zum Beispiel. Und dann drückst du halt eine Taste und sagst, mach mal. Und X7 versucht dann eben genau die Kante zu finden, auch so bei Haaren und Kleidung und so weiter. Und du kannst dann eben nachträglich, weil es eine Vektorlinie ist, kannst nachträglich diese Vektorlinie noch verfeinern und verschieben. Und dann läuft eben wieder so ein automatisches Maskeverfeinern hinterher. Und das soll halt helfen, um eben möglichst schnell verschiedene Bereiche dann zu maskieren, um diese dann bearbeiten zu können. Weil bei Exposure X7 kann man halt auch, ich meine, das war eine der Software, wo du so ziemlich alle Tools, die du hast, auch auf eine Maske anwenden kannst. Das ist ganz praktisch. Dann soll es jetzt mehrere Workspaces geben. Dazu muss man sagen, dass man bei Exposure sowieso die Bildschirmoberfläche sich anpassen konnte. Es ist, wenn ihr Lightroom kennt, dann kennt ihr das Konzept, dass ihr links Paneele habt und rechts Paneele habt und in der Mitte ist das Bild. Und bei Exposure ist der linke und der rechte Bereich nochmal jeweils in oben und unten unterteilt. Das heißt, man hat so 4 Flächen, wo man Werkzeuge reinlegen kann. Und über die Einstellung ist es eben möglich, dass man sich die Werkzeuge so anordnen kann, wie man sie haben möchte. Also wenn ihr nicht glücklich seid damit, dass das Histogramm rechts oben ist, dann könnt ihr das auch nach links unten packen zum Beispiel oder ganz wegnehmen. Und so kann man sich das eben anordnen. Das kann natürlich sehr hilfreich sein, wenn man manche Bearbeitungswerkzeuge auf der linken Seite hat und manche auf der rechten Seite, abhängig davon, an welchem Task man gerade arbeitet. Und weil das immer noch zu statisch war, hat man jetzt eingebaut, dass es mehrere Workspaces gibt, sodass man sagen kann, wenn ich eine Bildauswahl machen möchte, dann brauche ich ja nur bestimmte Werkzeuge für die Bildauswahl, was weiß ich, vielleicht auch um Stichworte zu vergeben, aber ich brauche die ganzen Bearbeitungswerkzeuge nicht, das lenkt mich nur ab. Ich brauche vielleicht das Histogramm nicht, das lenkt mich nur ab. Dann kann man sich jetzt ein Workspace anlegen mit den Werkzeugen nur für die Bildauswahl. Oder man macht sich ein nur für die Bearbeitung des Shootings, wo man dann wieder die Stichworte und so weiter nicht braucht. Oder man macht sich noch mal ein Workspace für feinere Tuschearbeiten, wenn also die Bearbeitung als solche schon fertig ist, aber jetzt will man noch mal bei einzelnen Bildern rangehen und was weiß ich, an den Augen noch was machen, Detailauswahl machen, einzelne Bildbereiche anpassen. Vielleicht braucht man da noch mal andere Werkzeuge. Und das kann man sich jetzt halt so weit spinnen, wie eben das an den eigenen Arbeitsablauf genehm ist. Und diese Workspaces kann man dann eben umschalten. Das finde ich einen recht interessanten Ansatz, muss ich an dieser Stelle sagen. Wie gut ich damit klarkäme, weiß ich nicht, weil ich hab's halt nicht. Aber die Idee finde ich gut. Dann ist das Zuschneiden-Werkzeug, also Crop, Und das gerade Rücken transformieren Werkzeug ist jetzt in einem Werkzeug kombiniert. Es waren vorher zwei. Die waren immer ein bisschen weit weg voneinander und auch ein bisschen versteckt. Also ging mir jedenfalls so. Das hat man jetzt vereinfacht. In einen Arbeitsschritt kann man jetzt also zuschneiden und gerade rücken, wenn man das möchte. Das finde ich auch ganz gut. Dann sollen jetzt defekte Pixel erkannt werden. Das war tatsächlich vorher wohl nicht so. Das ist mir jetzt auch gerade neu.
Echt?
Ich habe allerdings auch keine Kamera mit, also ich habe bewusst keine Kamera, die defekte Pixel hätte, als dass es mir bisher mal aufgefallen wäre.
Das weißt du nur nicht.
Ich weiß es nur nicht, ja. Aber ich hatte halt
jeder Sensor hat kaputte Pixel, das ist normal.
Ja, also die X3 hatte ich ausprobiert und wenn die das Feature noch nicht hatte, dann habe ich keine kaputten Pixel, die ich gesehen hätte. Sagen wir mal so. Aber ich bin ja auch kein Vielflieger wie du.
Du siehst halt auch schlecht.
Ich habe ja nur so einen ganz kleinen Bildschirm, von daher. Also das wird jetzt jedenfalls defekte Pixel automatisch ausblenden, ist ein Feature. Und du kannst pro Bild die Intensität dieses Features einstellen. Das kann natürlich ganz hilfreich sein, vermute ich mal, so bei Sternenhimmelaufnahmen und sowas. Nicht, dass dann da irgendwas ausgepixelt wird, was gar nicht ausgepixelt werden soll. Farbwiedergabe soll bei DNG und DCP-Farbprofilen verbessert worden sein. Und du kannst ein feines Texturrauschen hinzufügen, um eben einer Entrauschung wieder entgegenzusteuern. Also du kennst das, wenn du ein Bild entrauscht, dann sieht das irgendwie so ein bisschen wasserfarben, sehr plakativ aus. Und offensichtlich kann man dann eben so ein feines Texturrauschen wieder hinzufügen. Muss man sich mal angucken, was genau das tut und wie das funktioniert. Kostet für Neukunden $130. Als Upgrade $90. Das sind also sehr humane Preise, wie ich finde. Kann man sich mal anschauen. Wie gesagt, ich habe mir die X3-Version mal angeschaut. Das ist natürlich jetzt schon eine Weile her. Könnt ihr euch aber gerne in meinem Blog durchlesen. Ich habe den Link hier mal reingetan. Kannst du mal in die Shownotes weitergeben, bitte. Ich fand seinerzeit als Fazit, dass es eine sehr gute Software ist. Ich bin damit ganz gut klargekommen. Die Steuerung fand ich sehr gut und auch von Lightroom her vertraut an der Stelle. Und auch die Anpassbarkeit der Oberfläche hat mir seinerzeit gut gefallen. Also das ist tatsächlich sehr hilfreich. Probleme hatte ich beim Test mit der deutschen Tastaturbelegung, weil es da Konflikte gab. Also zum Beispiel mit der Taste 2 kannst du eben zwei Sterne setzen, also die Bewertung setzen. Und mit gedrückter Shift, also der Umschalttaste, hast du immer eine Aktion ausgeführt und bist zum nächsten Bild gesprungen. Das kennen Lightroom-User auch. Shift 1 setzt einen Stern und geht zum nächsten Bild. Shift 3 setzt drei Sterne und geht zum nächsten Bild. Shift 2 tut das nicht, weil blöderweise auf der deutschen Tastatur bei Shift 2 die Gänsefüßchen sind. Und Gänsefüßchen war auf eine bestimmte Funktion gemappt im Menü, die man dann ausgeführt hat. Das war ein bisschen doof. Also da hat bei Alien Skin halt keiner an verschiedene, oder sagen wir mal an Tastaturbelegung außerhalb des US-amerikanischen gedacht. Dann gibt es zum Beispiel vorbelegte Tastenbelegungen, um bestimmte Regler direkt plus minus zu bewegen. Das heißt, ich muss dann nicht mit der Maus irgendwie zum Regler gehen und irgendetwas tun, sondern was weiß ich, wenn ich die Helligkeit anpassen will, dann ist es, glaube ich, Q und W gewesen und so weiter. Und es gibt eine Funktion, die ist auf T und Y gemappt, weil T und Y liegen halt auf der amerikanischen Tastatur direkt nebeneinander und T ist dann minus, Y ist dann der Plus. Wert. Das macht nur auf der deutschen Tastatur keinen Sinn, weil T und Y dann doch recht weit auseinander sind. Da wäre dann T und Z die sinnvolle Alternative. Das waren so Kleinigkeiten, das hat mich ein bisschen genervt und ich konnte das auch in dem Sinne nicht anpassen. Da weiß ich nicht, ob die da inzwischen was getan haben an der Übersetzung und der Zuweisung der Tastencodes. Müsste man sich mal anschauen. Kai hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt inzwischen ein Druckmodul enthalten ist. Ich weiß nicht, mit welcher Version das gekommen ist. Die X3-Version konnte halt nicht drucken. Das war für mich auch so ein Ausschlusskriterium. Aber das scheint inzwischen zu gehen. Auch mehrere Bilder auf ein Blatt positionieren und solche Geschichten. Ja, schaut es euch gerne mal an. Also ich denke, das ist ein definitiven Blick wert, wenn du da draußen jetzt eine Alternative zu Lightroom suchst, weil du eben kein Abo-Modell haben willst, aber mit den alten, also bis Lightroom 6 ohne Abo, nicht mehr klarkommst, wegen neuerer Kamera und sowas. Schau dir Exposure X7 gerne mal an. Ich hatte kein großes K.O. Es ist insgesamt langsamer und etwas träger gewesen als das aktuelle Lightroom, was ich hatte. Lightroom finde ich inzwischen tatsächlich sehr, sehr schnell. Aber am Ende musst du gucken, wie das auf deinem Rechner performt, wegen GPU-Unterstützung und solchen Geschichten. probier's mal aus. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, wenn man auf mehreren Rechnern damit arbeiten will, ob man das irgendwie synchronisieren kann zwischen zwei Rechnern. Das weiß ich nicht. Ne? Aber ja, schöne Software. Also Kai, danke nochmal für den Hinweis. Ich hatte das schon wieder fast verdrängt.
Das mit den Tastaturbelegungen. Mein Mittel gegen den Stress hier ist ja, dass ich einfach deutsche und englische Tastaturbelegungen zum Hin- und Her-Switchen habe.
Das kann helfen,
und ja. Das hilft ganz sicher. Ich meine, ich schreibe halt auch viel in Deutsch und in Englisch. Und da ist es dann mit der passenden Tastatur eh einfacher. Mhm. Aber was mir das schon an Kopfweh erspart hat bei irgendwelchen in USA oder im englischsprachigen Raum entwickelten Produkte, die dann hier mit irgendwelchen, ja, wo dann plötzlich halt irgendwelche Gänsefüßchen da sind, wo sie nicht sein sollen und so weiter. Mhm. Das hat mir echt schon so viel Kopfweh erspart.
Das ist natürlich immer ein Workaround. Und ich glaube, man kann das sogar, also am Mac weiß ich es oder meine ich es gesehen zu haben, dass du es pro App einstellen kannst, welche Tastatur die Default-Tastatur sein soll. Und wenn es nicht fern mit Bordmitteln geht, dann gibt es auch definitiv ein Tool. Also gesehen habe ich das schon.
Ich switch das global über einen Shortcut quasi hin und her.
Ja, mich würde es dann nerven, wenn ich kurz rausgehe, um eine E-Mail zu schreiben und dann meine Umlaute nicht da sind, weißt du?
Ja, dann schalte ich halt wieder um. Du hast dann wie rechts oben halt die Flagge, guckst kurz hoch und schaust, welche Tastatur gerade an ist. Und dann,
aber ich meine, man kann das einstellen pro App. Irgendwie geht das.
Tja. Wo wir gerade von Lightroom geredet haben, es ist mal wieder was rausgefallen. Und zwar,
ja, angekündigt,
wenn ich das
zumindest
richtig verstehe, ist es eine Ankündigung, dass sie das Thema Maskieren noch mal komplett überarbeitet haben. Also bisher funktioniert das Maskieren so, dass man, dass quasi die Werkzeuge ihre eigene Maske erstellen. Also zum Beispiel ein Pinsel, den man reinmalt, da kann man sagen, ich mache jetzt eine harte oder eine weiche Kante und dann male ich den rein und kann sich das auch so in so einem Preview quasi mit so einem Farboverlay anschauen. Dann kann man so halbwegs gezielt irgendwie an einer, was weiß ich, an einer Hauskante entlang malen oder an einer Dachkante entlang malen, um dann den Himmel ein bisschen dunkler zu machen.
Gibt ja beim Pinsel auch diese Automaskierung, dass er dann an der Kante dann abschneidet.
Ja, die halt, ja, die habe ich zweimal verwendet und habe jedes Mal immer so helle Ränder noch gehabt irgendwie. Die hat nie so gut funktioniert, wie ich sie wollte. Mhm. Aber hast recht, die ist natürlich auch da. Und da gibt es noch die Luminanzmaske, beziehungsweise die, was ist die zweite Maske noch? Also ich benutze gerne
über
mal die
Tiefe kannst du auch noch gehen zum Beispiel. Also wenn du Tiefeninformationen hast.
Genau. Soweit so gut, aber jetzt haben sie das wohl noch mal ein bisschen aufgebohrt. Da ist jetzt ein Artikel rausgekommen. Erzähl mal.
Sie haben jetzt diese Sensei-Funktion von Photoshop eingebaut, um automatisch das Motiv zu erkennen, automatisch den Himmel zu erkennen. Und da schreiben sie in dem Blog, dass das nicht so trivial war. Also wir haben das ja auch schon, glaube ich, mal gesagt. Photoshop ist da ein bisschen voraus mit den Funktionalitäten, was dieses Maskieren und die Auswahl angeht, wann das wohl nach Lightroom kommt. Und jetzt stellt sich eben raus, dass das eben nicht so wirklich kompatibel war. Denn Lightroom arbeitet auf RAW-Dateiebene, auf RAW-Datenebene und Photoshop eben nicht. Also Photoshop hat schon fertige Pixel, mit denen gearbeitet wird. Und das ist wohl ein anderes Spiel. Also die Routinen sind da schlicht nicht kompatibel gewesen. Und ich vermute auch mal das Training der Funktionalität nicht. Und da hat man sich jetzt wohl mit dem Photoshop-Team zusammengetan. Fand ich auch ganz interessant, dass das verschiedene Teams sind. Und hat diese Funktionalität noch mal von Grund auf überarbeitet. Ich glaube nicht, dass sie sie komplett neu geschrieben haben. Aber sie ist jetzt RAW-tauglich und ist somit eben in dem Camera Raw und somit auch im Lightroom Classic drinne, also soll dann jetzt da reinkommen. Und damit man das jetzt alles unterbringen kann, hat man jetzt die Oberfläche überarbeitet. Das heißt, man hat dort oben, wo bisher die beiden Verlaufsfilter und der Pinsel war, da hat man jetzt eben einen Punkt für Maskierung und dann geht ein kleines Untermenü auf, so ein Unterpanel, wo man dann nach wie vor seine bisherigen Verläufe und den Pinsel wählen kann. Und es gibt aber zusätzlich die Möglichkeit, eben Motiv und Himmel auszuwählen. Automatisch. Und dann wird eben mit künstlicher Intelligenz, also mit irgendwelchen Machine Learning Algorithmen, wird halt geguckt, was ist denn im Motiv, was ist im Bild jetzt das Motiv und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das beeinflussen kann, ob man da hinklicken
kann. Das findet aber auch immer noch bei denen auf dem Server statt, richtig?
Das weiß ich nicht. Das schreiben sie dann nicht, ob das lokal läuft. Also ich glaube, es würde nichts dagegen sprechen, das lokal laufen zu lassen, aber wissen tue ich es nicht. Das müssen wir mal abwarten, wenn es soweit ist. Dann werden da bestimmt mehr Details rausfallen. Aber spannend ist das schon, weil wenn du dann ein Bild hast und willst eben, was weiß ich, eine Person etwas heller machen, aber den Hintergrund nicht oder umgekehrt, dann ist das halt mit dem Pinsel schon durchaus möglich. Aber die Kanten, sagen wir mal, da arbeitet man dann mit einer großzügigen weichen Kante oder man lässt die Kanten dann dunkler oder heller. Und oft sieht man es nicht. Manchmal ist es halt ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt einen Knopfdruck hat und dann von mir aus auch mit kurzer Wartezeit eine super Auswahl bekommt, das könnte tatsächlich ein spannendes Feature werden. Ich bin da tatsächlich sehr gespannt drauf. Und du kannst auch so Kombinationen da mit der Maske machen. Also dass du die Auswahl miteinander verrechnest. Also du kannst sagen, erstmal wähl mal das Motiv aus. Dann ist, was weiß ich, da in dem Beispiel das Kind im Vordergrund markiert, in so einer Landschaft am Strand. Dann sagst du, invertiere mir die Auswahl. Dann ist halt alles maskiert, außer das Kind. Und dann sagst du, und jetzt zieh mal den Himmel ab. Also den Himmel will ich nicht ausgewählt haben. Und schon hast du halt die Landschaft markiert, ohne Motiv und ohne Himmel. Und kannst dann eben die Landschaft bearbeiten. Was weiß ich, im Kontrast anpassen oder in der Sättigung und ähnliches. Das ist ziemlich interessant. Ich frage mich halt, ob das bei Gruppenbildern funktionieren wird. Wird die Gruppe erkannt oder kann ich mit der Maus irgendwo hinklicken und sagen, das ist das Gesicht, was ich jetzt bearbeiten möchte? Werde ich solche Möglichkeiten haben? Und wie wird das funktionieren bei so filigranen Motiven? Also ich hatte ja zum Beispiel schon Pferde, die auf so einer kleinen Hängebrücke waren und da hast du so feine Seile oder feine Ketten, die irgendwo dann vor dem Motiv entlang gehen. Wie ist es dann bei der Motivauswahl? Sind dann die Beine drinne, auch wenn die dann unterhalb von dem Seil sind? Oder wenn ich die Brücke markiert haben will, werden die Seile und Ketten mit selektiert werden? Da bin ich natürlich mal gespannt. Ich mache mir erstmal keine zu großen Hoffnungen, dann kann ich auch nicht enttäuscht sein. Was auf jeden Fall wohl ein Problem ist, die bisherigen Maskierungswerkzeuge sind vektorbasiert. Das heißt, in der Datenbank oder eben in den Metadaten wird gespeichert, wo hast du hingeklickt, um mit dem Verlauf zu starten und wo hast du hingeklickt, um damit zu stoppen und wie ist deine Einstellung für den Übergang, hart oder weich. So, und dann hast du wirklich eine Handvoll Daten, mit denen du diesen kompletten Verlauf beschreiben kannst, mit Winkel und Intensität und dann wird er halt gerechnet. Der kostet aber kaum Speicherplatz. Und wenn du das Ganze mit einem Pinsel machst, dann braucht der schon ein bisschen mehr Speicherplatz. Aber auch da entsteht am Ende des Tages eine Vektorlinie, die eben gezeichnet wird. Und zu jedem Vektor ist eben bekannt, wie breit und wie weich war der Pinsel an dieser Strecke. Und dann wird immer von Punkt zu Punkt ein Verlauf gemacht. Und dann passt das auch. Und bei dieser automatischen Auswahl jetzt, da ist das eben keine Vektorauswahl mehr, weil das klappt dann nicht. Sondern das ist dann jetzt eine Auswahl, die wirklich auf Pixelebene geht. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, wenn du jetzt 40 Megapixel hast, dann hast du eben eine Maske, die 40 Megapixel groß ist. Die ist zwar Graustufen nur, also ist nur ein Farbkanal, brauchst du ja nicht in Vollfarbe.
Aber muss trotzdem abgespeichert werden.
Und da haben sie auch gesagt, das ist eben eine Herausforderung gewesen, weil das eben recht schnell zu sehr großen Dateien führen kann. Das ist natürlich auch doof, weil es kostet alles Zeit und vor allen Dingen Platz. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt noch einen Weg gefunden haben, das besser zu komprimieren und abzuspeichern. Aber auch da schauen wir mal. Aber dieses Problem sind sie sich auf jeden Fall bewusst.
Ich finde es interessant, dass sie da jetzt quasi, um das überhaupt irgendwie umzusetzen, dem ganzen Ding auch noch ein eigenes neues User-Interface gegeben haben.
Ja, irgendwo muss das ganze Zeug hin, ne?
So, gewinnt nochmal an Komplexität. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und vor allem bin ich auch gespannt natürlich bei den pixelgenauen Auswahlen, wie präzise und gut die dann werden. Ich habe mit dem Sensei in Photoshop bisher nicht wirklich viel gemacht.
Nee, ich gar nicht.
Also ich meine, der Königsfall wird dann halt der Baum gegen den Himmel sein.
Mit dem feinen Blätterwerk.
Der unbelaubte Baum gegen den nackten Himmel.
Und nimm nur eine Person mit Haaren gegen den Himmel oder mit einer Stoffjacke gegen den Himmel. Also wie genau, was du sagst, wie genau ist diese Pixelauswahl? Gibt es einen weichen Übergang an der Kante oder nicht? Muss man sich alles angucken. Aber da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das ist nur wieder ein Vorteil des Abos. Die Sachen kommen halt, wenn sie fertig sind, in die Version. Ne? Und dann können wir sie ausprobieren. Da müssen wir dann jetzt kein Jahr mehr warten.
Tja. Schauen wir mal.
Ich werde es ausprobieren, wenn es hier ist. Ich habe ein paar Bilder, mit denen werde ich das testen.
Ja. Also, ja, das ändert natürlich wieder den kompletten, aber es ändert Teile des Workflows, wenn es gut ist und gut funktioniert. Mhm. Und die Frage ist natürlich tatsächlich, also, ich weiß, dass diese Sensei-Geschichten anfangs tatsächlich auf dem Server gelaufen sind. Mhm. Und gerade wenn du mit Lightroom jetzt irgendwo im tiefen Dschungel sitzt und da in der Bambushütte irgendwie an Bildern arbeiten möchtest.
Dann geht das nicht.
Mit einem halt Balken Edge oder so, mit einem Balken GPS, dann hast du richtig Spaß.
Ja, das ist so. Also im tiefsten Dschungel sitze ich halt nicht, aber vor Covid ist es bei mir durchaus vorgekommen, dass ich mit dem Notebook halt irgendwo im Hotel sitze. Und da bin ich auch nicht im Hotel WLAN. Ja, also ja. Muss man mal gucken. David hat übrigens noch eine interessante Frage, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das ist wirklich clever. Und zwar kannst du in Lightroom ja auch mit den Smart Previews arbeiten, was ja eine reduzierte Auflösung, also es sind RAW-Bilder, RAW-artige Bilder in geringerer Auflösung, die erzeugt. Das ist
aber eine potenzielle Komplikation.
Und da ist jetzt natürlich die Frage, funktioniert das? Ja,
nee, weil die halt.
Weil du musst ja eine Pixelmaske machen, die kannst du ja nicht einfach groß rechnen.
Ich sag mal, nee, ohne das Original geht das nicht. Nach unten geht's immer, aber nach oben.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie das gehen soll.
Die müsstest du dann quasi nochmal komplett neu rechnen, sobald die Originale da sind, falls du nur auf den.
Ja, und dann weißt du nicht, ob das selber rauskommt. Ne? Also.
Eieieiei.
Gute Frage, David. Aber das könnte einer dieser Punkte gewesen sein, warum es auch noch nicht drin ist, weil es ist eben dann unterm Strich doch nicht so trivial. Ne? Naja. Tja, schauen wir mal. Ich freue mich drauf, tatsächlich. Ich hatte jetzt eben, wir kommen ja gleich dazu, ich hatte ja wieder ein Shooting und das hätte mir schon ein bisschen Zeit gespart an mancher Stelle, wenn das gut funktioniert hätte.
Christian schreibt, da musst du nicht in den Dschungel. Brandenburg oder Friesland reichen auch.
Ja, natürlich.
Ja, oder hier. Ich meine, wenn wir hier mal kein DSL haben, dann ist aber auch gute Nacht. Nun gut.
So geht das. Ja, so geht das. Was aber geht, ist das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von Enjoy Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. Ihr bekommt dort auf jede Bestellung 5% mit dem Gutscheincode HappyShooting2021. Und diesmal hat der Boris was bekommen. Und zwar was ganz Banales, eine Schnellwechselplatte. Aber erzähl doch mal ein bisschen was drüber.
Ja, das ist von Benro eine Schnellwechselplatte. Die nennt sich Benro AK Smart. Smart. Nochmal, die heißt Benro, wir wollen es ja richtig sagen, Benro AK Smart 360 Panorama Schnellwechselplatte für AK und Manfrotto. So, und das sagt schon alles, was sie kann. Sie ist nämlich kompatibel zum AK Swiss System, weil sie nämlich an der einen Seite das Profil für AK Swiss hat, also auf den beiden Seiten, den gegenüberliegenden Seiten. Und auf den anderen beiden gegenüberliegenden Seiten hat sie das Profil für Manfrotto. Das heißt, es passt schon mal zu beiden Schnellwechselsystemen. Das kann für den einen oder anderen hilfreich sein. Also selbst wenn man nur eins von den beiden Systemen hat, kann das hilfreich sein, wenn man diese Platte haben will oder wenn man die Funktionalität dieser Platte haben will. Denn es ist auch noch eine 360-Grad-Platte. Also das oben kommt die Kamera draufgeschnallt, wie man das kennt von einer Schnellwechselplatte. Und dann ist aber nicht sofort das AK Swiss oder Manfrotto-Profil, sondern dazwischen ist eben der Drehteller. Der hat auch Gradeinteilungen aufgedruckt. Und wenn man an der Seite so einen kleinen Riegel löst, dann lässt sich das Ganze mit einem ganz ordentlichen Widerstand butterweich bewegen. Und dieser Widerstand ist eben ganz gut, weil die Kamera zum einen, wenn sie dann irgendwo an der Seite am Stativ hängt, nicht einfach runterklappt. Das ist ganz angenehm. Und wenn die Kamera bewegt werden will, hat man eben einen Widerstand, über den man rüber muss. Und dadurch kann man das auch sehr sanft machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es für Video funktionieren kann. Und also, dann kannst du den Hebel wieder fixieren und dann ist das bombenfest, da dreht sich überhaupt gar nichts mehr.
Das mit dem kompatibel mit Manfrotto und Arca, das ist ja so ein Ding, was ich hier mal gebaut hatte, beziehungsweise das, es gibt so ein Teil oder es gab so ein Teil von einem anderen Hersteller, aber da konntest du dann an der Seite diese zusätzlichen Backen ranschrauben für Manfrotto und das war irgendwie alles ganz, ja, so halbwegs okay, aber hier ist das so integriert. Ich habe gerade, glaube ich, was ganz schnell in meinen Warenkorb rein muss.
Ja, und auf der Unterseite ist halt eine Schraube mit so einem Hebel, den du hochklappen kannst, mit so einem Griff, den du hochklappen kannst. Das heißt, du kannst das Ganze auch von Hand an- und abschrauben oder eben mit einer Münze.
Ja. So simpel.
Feines Teil. Ja, kann das ein oder andere Problemchen lösen. Was weiß ich, wenn du im Hochformat, wenn du, egal ob du jetzt Kugelkopf hast oder nicht, aber wenn du im Hochformat bist und willst nochmal eine feine Anpassung machen, willst zwar nicht den Kopf wieder verstellen, weil du sonst wieder den nächsten Winkel verstellst, dann kannst du eben hiermit die eine Achse drehen, zum Beispiel.
Und nochmal eine feine Justierung zu machen. Das ist übrigens das Manfrotto RC2. Ne? Das gibt ja von Manfrotto, glaube ich, zwei Systeme. Das ist das.
Da kennst du dich besser aus, ja, tatsächlich.
Beziehungsweise 200 PL.
Ich hatte auch gedacht, dass ich ein Manfrotto-System hier hatte, bin ich mir relativ sicher, aber ich habe es nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht, wo ich es hin verbummelt habe.
Tja, und das Ganze mit dem Kopf, der es dann drehen lässt. Sehr schön, sehr, sehr schön.
Tja, also, das finde ich eine ganz pfiffige Idee. Löst bestimmt für den einen oder anderen ein paar Problemchen oder zumindest eins davon. Und schaut euch das mal an. Findet ihr auf enjoyyourcamera.com. oder auf eyc.de, das geht, glaube ich, auch. Und da könnt ihr das einkaufen, da könnt ihr aber noch andere Sachen einkaufen. Und denkt daran, wenn ihr dann euren Warenkorb bezahlen wollt, loggt euch mal ein bei Enjoy Your Camera. Und dann könnt ihr in das Gutscheinfeld, was dann auftaucht, Happy Shooting 2021 reinschreiben. Happy Shooting 2021, alles zusammen. Und dann spart ihr 5% auf jede Bestellung. Und das ist cool. Finde ich gut. Ich sage danke für den tollen Support. Ne?
Und ich sage auch danke. Sehr schön. Ja, Boris, kommen wir zur Geschichtenerzählstunde. Du hast nämlich geschossen. Also mit der Kamera.
Seit Covid mein erster Auftrag wieder.
Echt so richtig mit Bezahlung und allem.
So richtig
und
so. Mit allem Pipapo, ja. Also Mitarbeitershooting hat auch wieder draußen stattgefunden, im großen Garten, weil es ist ein Gartenlandschaftsbauunternehmen. Und für die habe ich schon Fotos gemacht. Ich glaube 2016 und 2018 müsste das gewesen sein. Die haben immer wieder mal neue MitarbeiterInnen und brauchen dann für die Webseite und für Flyer und so neue Fotos. Und da haben sie wieder freundlicherweise an mich gedacht. Gab nämlich 6 neue Gesichter zu fotografieren. Und ja, Termin ausgemacht. Wetter war auch gut. War super Sache. Und ja, los ging's. Und jetzt hatte ich eine kleine Herausforderung. Denn die letzten Shootings habe ich gemacht mit der Olympus. Das erste müsste noch mit der EM1 Mark eins gewesen sein und das andere mit der Mark II könnte sein. Und jetzt habe ich die Canon mitgenommen, weil ich dachte, nur habe ich sie ja, ne? Dann kann man das ja mal machen.
Okay. Warst du denn schon so, bist du so fit mit der, dass du
ja, ich hab sie,
dass
ich
hab, du damit auch ja, schnell
ja.
bist?
Ja, ich habe sie schon ein paar Mal mitgehabt. Das sagen wir ja auch immer, übt mit dem Equipment, bis ihr das einigermaßen bedienen könnt. Das geht schon. Ich bin vielleicht noch nicht so 100% vertraut mit der Kamera, aber ich sag mal so, die grundlegenden Funktionalitäten, die sind blind drinne. Das ist nicht das Ding. Und das Objektiv, da habe ich ja das 70-200, das 2.8er. Das ist ein Brennweiten-Äquivalent zu dem 40-150, mit dem ich vorher gearbeitet habe. Also zumindest in dem Bereich, wo ich die Porträts gemacht habe, passt das. Und die Herausforderung war jetzt eben Bilder zu machen, nach all den Jahren Bilder zu machen, die natürlich optisch zu denen passen, die wir schon gemacht haben. Das muss natürlich irgendwie so aus einem Guss wirken. Und naja, das, da kommen wir dann gleich mal dazu, wie ich das gemacht habe. Vor Ort war erstmal die klassische Aufgabe natürlich, wie bei jedem Fotoshooting, erstmal, wo macht man die Bilder? Da habe ich den Vorteil, dass die Geschäftsführerin da geholfen hat wieder. Also die wusste natürlich, wer fotografiert werden sollte, hat die entsprechend immer angereicht zu mir. Die kam also einzeln zu mir.
Das ist auch tatsächlich wichtig, dass man so ein bisschen Assistenz hat vor Ort. Und das mache ich auch immer bei solchen Geschichten, dass ich dann halt, dass ich mir dann halt jemanden schnappe und sage, du bist jetzt hier und du hast jetzt eine Aufgabe. Und das beschäftigt er natürlich. Und am besten ist das natürlich, wenn das die Chefin ist. Hier, halt mal Reflektor und so weiter. Geht in der Regel ganz gut.
Ja.
Funktioniert ganz gut. Wir sind sogar froh, dass sie dann irgendwie aktiv an dem Projekt mitarbeiten können.
Also für mich an dieser Stelle eben ganz wichtig, dass dann nicht 6 Leute mit mir von einer Position zur nächsten laufen, nur weil ich eine Person gerade fotografieren will und die anderen stehen rum und warten und quatschen miteinander und lenken die erste ab. Sondern wichtig ist immer bei so einem Porträtshooting, dass man mit einer Person zu tun hat und möglichst niemand anders da ist in Hör- und Sichtweite. Das ist immer ganz wichtig. Dann hat man die volle Aufmerksamkeit der Person. Da geniert sich dann auch keiner.
Genau, viele sind ja so ein bisschen ängstlicher vor der Kamera.
Manche sind halt sehr extrovertiert, manche fühlen sich eher unwohl. Da muss man ein bisschen mit denen arbeiten, ein bisschen länger mit den Fotos machen, bis die so ein bisschen lockerer werden. Und das hilft eben, wenn da nicht alle drumherum stehen. Und das war aber die letzten beiden Male, war das auch schon so. Also da sind wir schon eingespielt, die wissen, wie ich arbeite. Also das hat ganz gut funktioniert. Und draußen ist halt eine schöne Gartenanlage mit verschiedenen Bäumen, Sträuchern, Gräsern, Blumen, alles Mögliche. Da stehen natürlich auch so alte, ranzige Container und alte Trecker und LKWs rum, die durchaus auch mit ins Bild dürfen. Also die sind jetzt nicht so super schickimicki, sondern die mögen auch so diesen rustikalen Schick, sage ich mal. Die Bilder sind auch alle so angelegt, auch damals schon. Also du hast viele Möglichkeiten, was zu machen, bist aber natürlich vom Licht her ein bisschen abhängig, was du hast, weil ich habe die alle ohne Blitz gemacht, auch beim letzten Mal schon und wollte damit jetzt nicht anfangen, weil sonst sehen sie dann doch anders aus. Und dann haben wir wieder eine Zeit gewählt, das war jetzt so ab 16 Uhr, also die Sonne ist jetzt noch nicht am Horizont, aber es ist schon später Nachmittag, Licht kommt relativ schräg rein schon, da kann man schon schön mit spielen. Wenn du die Person eben so hingestellt kriegst, dass sie eine schöne Lichtkante kriegst. Und das ist eben auch so der Tipp, den wir ja auch schon oft gegeben haben. Lass die Leute nicht in die Sonne gucken, sondern stell sie mit dem Rücken zur Sonne. Ja, dann ist das Gesicht im Schatten. Da muss man dann mit der Belichtung eben gucken, ob es passt. Im Zweifel kann man aber in der Bildbearbeitung das Gesicht aufhellen. Aber du kriegst nie verkniffene Augen in der Nachbearbeitung wieder lässig. Das geht halt nicht. Und was natürlich trotzdem hilft, ist, wenn der Himmel an sich hell ist, auch in die andere Richtung, also gegenüberliegende Seite von der Sonne, damit du halt so ein bisschen Lichtreflexe in den Augen hast und da das Ganze ein bisschen lebendig aussieht. Da muss man halt immer gucken, wo stellt man die Leute hin. Nicht immer hat man den Luxus. Dann würde halt ein Reflektor oder sowas helfen. Den hatte ich nicht dabei, weil ich wusste, dass ich niemanden da habe, der ihn halten könnte. Aber ich
habe ja einen Reflektorhalter, den man an ein Lichtstativ machen kann, aber wenn du das im Freien benutzt, dann fliegt der
weg. Ja, kleine Brise, das ist ja ein Riesensegel, ja, genau. Genau, und herausfordernd an diesem Tag war, dass die Sonne da war und nicht da war. Das hing von den Wolken ab. Und die waren da und waren nicht da, das hing vom Wind ab und der war da. Also das war dann halt ein bisschen blöd, weil von den 6 Leuten hatte ich halt manche wirklich mit einer knallkontrastreichen Lichtkante. Die waren ein bisschen schwer zu fotografieren. Und ich hatte welche dabei, da war die Sonne eben hinter so einer schwachen Wolke. Und dann hast du immer noch eine schöne Lichtkante, aber das Kontrastverhältnis zwischen beleuchtetem Hintergrund und Schatten im Gesicht ist nicht ganz so krass. Das lässt sich ein bisschen einfacher dann arbeiten. Aber am Ende des Tages hat das alles wunderbar funktioniert. Aber es ist von vornherein klar gewesen, das war aber auch damals bei den Fotos so. Nach der Bildauswahl musste ich eben jedes Bild tatsächlich bearbeiten, um eben die Gesichter und die Arme, also im T-Shirt sind die Arme ja auch frei, zu markieren mit dem Pinsel und wieder ein bisschen heller zu machen und den Weißabgleich anzupassen da drauf. Und eben die Augen auch noch mal zu selektieren und ein bisschen aufzuhellen, damit sie ein bisschen präsenter sind und eben ja lebendig aussehen. Das funktioniert ganz gut, ist aber natürlich ist eine Fleißarbeit, weil solche Sachen kannst du eben nicht von einem Bild zum anderen rüber kopieren, weil die natürlich jedes Mal ein bisschen anders stehen und gucken. Ja. Und einen Klassiker hatte ich natürlich auch dabei. Ein Mitarbeiter hatte so eine selbsttönende Brille.
Oh, und ja.
Da habe ich auch gesagt. Das
natürlich total gefährlich.
Da habe ich gesagt, oh, wie ist das mit der Brille? Brauchst du die? Trägst du die? Und sagte, ja, habe ich schon immer auf und so. Aber er sagte, er kann die auch abnehmen. Also ist jetzt nicht so, dass die Leute ihn gar nicht kennen würden ohne Brille.
Wie schnell ist die Brille?
Schnell.
Hast du das getestet?
Nee, ich habe es nicht ausprobiert. Aber die war also knalledunkel.
Tu sie in die Innentasche, wart 5 Minuten, ja. Und dann sagst du so, 3, 2, 1, auf, klick, 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 wieder weg.
Ja, nee, so ein Quatsch haben wir nicht gemacht. Weil er hatte sie dann abgenommen und er hatte so geniale blaue Augen darunter. Und das wäre so schade gewesen, die hinter eine Brille zu stecken. Und da er gesagt hat, er hat kein Problem damit, also ist jetzt nicht so, dass die Leute ihn dann nicht kennen würden, haben wir das einfach ohne Brille gemacht. Das war die einfachste Lösung. Ja, das war so das Shooting. Das war sehr schön. Und auch so von der Zeit her, ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, aber für die 6 Leute, ich glaube 2 Stunden, etwas über 2 Stunden war ich schon vor Ort. Also es ging streckenweise, ging schnell. Bei manchen hat es ein bisschen länger gedauert.
Und da es im Freien war, waren sie auch alle ohne Maske, nehme ich an.
Ja, draußen ohne Maske. Das war kein Thema. Also ein bisschen Zeit muss man schon einplanen. Es ging tatsächlich schneller, als ich erwartet hatte. Ich hatte mal so grob so 10 bis 15 Minuten für jeden einkalkuliert, falls man noch an verschiedene Standorte gehen wollen würde. Ich weiß, ich hatte das damals bei einem Shooting gemacht, da war ich mit einem auch an 2 verschiedenen Standorten und dann brauchst du halt länger. Aber dann ging es dann doch recht zügig durch. Die waren alle ganz knuffig so vor der Kamera, das ging ganz gut. Ja, in der Bildbearbeitung dann, wie gesagt, die Herausforderung, das Ganze passend zu machen. Und beim Shooting habe ich natürlich auch schon aufgepasst. Also ich habe bei dem 70-200 dann nicht mit Blende 2.8 gearbeitet, sondern habe dann schon auf 4.5 oder 5.6 abgeblendet, wegen dem Freistellungseffekt. Das ist dann das Äquivalent von der Freistellung zu dem 2.8er vom Micro Four Thirds Format, sodass ich da jetzt keine drastischen Abweichungen habe. Du kennst das, wenn sonst die Augen scharf sind und die Ohren sind schon unscharf. Das wollte ich hier auch nicht. Also auch ich muss mich immer mal wieder treten und auf die Zunge beißen. Ein 2.8er Objektiv kann man abblenden. Das darf man auch machen.
Und sollte es vielleicht auch ab und zu mal.
Ja, am Ende des Tages hat man ja nicht nur die Offenblende bezahlt, sondern auch die mechanische Blende. Die hat ja auch Geld erfahren als Gegenwert und dann darf sie auch mal benutzt werden. Ich muss mir das manchmal schönreden, aber ich habe es gemacht.
Die rostet ja sonst ein, weißt du?
Ja. Ich habe es dann auch gemacht. Wie gesagt, es ist auch echt gut. Also ich merke das immer noch, dass ich so immer noch so im Micro Four Thirds ticke im Kopf. Aber am Vollformat ist so eine Blende 2.8 bei 130 mm Brennweite. Das ist schon so dünn. Also es hilft beim Porträt schon, wenn man ein bisschen abblendet an der Stelle. Das kann sonst schon gut aussehen, aber ist nicht immer das, was man will. Das hat also geklappt. Was aber dann halt ein Problem in der Bearbeitung war, ist, die Presets gibt's halt nicht mehr. Ich hatte damals diese, sag schnell, wie heißen sie denn hier, diese Lightroom-Presets, die diese analogen Sachen danach gebildet hatten, wie hießen die denn noch? Komm jetzt auf den Namen nicht. Die hatte ich jedenfalls.
Die Visco-Filter.
Genau, VSCO, Visco. Die haben ja spezielle Profile tatsächlich gehabt, also Kamera-Kalibrierungsprofile, die sie benutzt haben, um eben bestimmte Kontraste in bestimmten Farbbereichen und bestimmte Farbabgrenzung und Helligkeit, Dunkelkeit und Sättigung zu machen. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, und da hatte ich mit so einem Preset gearbeitet bei den letzten beiden Shootings, und diese Presets gibt's halt nicht mehr. Was es aber noch gibt, ist das universelle Preset von Visco, was eben nicht mit so einem berechneten Kalibrierungsprofil arbeitet, sondern mit der Standard-Lightroom-Kalibrierung mit den Reglern da arbeitet und den Rest über die Farbfilter macht. Das ist nicht so auf dem ganz feinen Niveau, wie es eben vorher war. Aber es ist ein guter Start, sag ich mal. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe vom Lightroom diese Funktion benutzt, dass du dir ein Referenzbild selektieren kannst. Da habe ich aus dem letzten Shooting ein Bild genommen als Referenz. Das wird dann auf der linken Seite bei mir angezeigt und rechts hatte ich dann eben das aktuelle Bild, was ich bearbeitet habe. Da habe ich halt ein Beispiel also ein Motiv genommen, eine Person genommen und habe dann eben an den Farbreglern und Kontrastreglern und an der Kurve eben noch so ein bisschen gearbeitet, dass es so in diese Richtung geht. Sie sind jetzt sowieso
sinnvoll, wenn du quasi einen Look nochmal nachbilden musst, damit es zu den anderen Bildern passt, die du vor 3 Jahren gemacht hast oder so.
Ja.
Klar.
Und es ist auch damals schon so, dass die Bilder sehr ähnlich waren aus den verschiedenen Shootings, auch in verschiedenen Standorten im selben Shooting. Aber die sind natürlich nicht identisch. Also ein grüner Strauch im Hintergrund ist jetzt nicht auf den Bildern zwischen den Jahren dasselbe Grün. Das ist auch klar, weil das Licht ist halt ein bisschen ein anderes. Es ändert sich da in der Natur ja auch was. Also es muss ja nicht präzise sein. Es ist kein Modeshooting oder sowas. Es geht nur darum, wenn man die Bilder zusammen am Bildschirm sieht, so in einer Reihe, ist das jetzt auffällig anders oder könnte man jetzt nicht sagen, in welchem Jahr welches Shooting war. Das reicht mir dann schon. Ich muss dann nicht mit der Lupe ran. Und das habe ich dann auch hinbekommen. Und dann kannst du natürlich jeweils für eine Person diese Bearbeitung übertragen auf die Bilder, die ich dann ausgewählt habe. Also ich weiß jetzt nicht, von jeder Person zig Bilder gemacht und habe dann hinterher so zwischen 6 und 8 Bilder von jeder Person rausgesucht, die ich dann abgeben werde. Dann kann sich dann der Auftraggeber aussuchen, will ich das engere, das weitere, nach links und nach rechts gedreht. Müssen sich dann selbst überlegen. Und dann kann ich das eben auf diese 8 oder 6 Bilder übertragen. Dann haben die schon mal alle einen guten Look. Und dann ist halt im Detail Anpassung zu machen, weil wie gesagt, mal ist die Sonne mehr hinter der Wolke, mal weniger. Das heißt, die Helligkeit schwankt immer ein bisschen, auch wenn ich manuell dann eben geshootet habe, weil das Licht hat sich einfach geändert. Ja, das passt man da ein bisschen an. Und im zweiten Schritt gehst du halt eben durch und markierst dann eben die Gesichter, die freien Arme, um da eben dann nochmal die Helligkeit anzupassen, weil die standen ja nun im Schatten. Und dann nochmal im letzten Schritt die Augen, um die auch noch mal so ein bisschen so einen Kicker zu geben, ein bisschen heller zu machen, ein bisschen Struktur rauszuarbeiten. So nicht übertreiben, aber so ein bisschen. Und dann ist mir so beim Bearbeiten aufgefallen, wieso sehen denn manche T-Shirts so fleckig aus? So, das ist mir vor Ort gar nicht aufgefallen. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, ich habe zum ersten Mal in einem Shooting ein Moiré-Problem. Ich schalte mal auf meinen Bildschirm um, wenn du mich mal groß
kein
machst.
Kein Scheiß.
Ich weiß jetzt nicht, ob man es im Video sehen kann. Ich habe hier ein Bildbeispiel, das zeige ich. Da sieht man jemanden, der hat, also ich habe nur den Ausschnitt davon von der Brust. Man sieht ein braunes T-Shirt, das unter einer braunen Flanell, ist das Flanell? Nee, nicht Flanell, Vlies heißt das, eine Vliesjacke ist. Und dieses T-Shirt sticht eben hervor und man sieht in diesem T-Shirt ein Moiré-Muster. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, ob man das jetzt sieht bei YouTube.
Doch, doch.
Das sind so Farblinien, die da drin sind. Das sieht so ein bisschen bläulich, grünlich, rötlich, abwechselnd
aus. Also das war gleichmäßig vorher.
Das T-Shirt ist im Original ein gleichmäßiger brauner Ton.
Gleichmäßig durchgefärbt.
Ja, ja. Okay. Aber die feine Struktur von dem Shirt, das sind ja ganz feine Ribbeln, sag ich mal. Das sind so ganz, ganz feiner Stoff. Das scheint sich zu beißen mit dem Muster auf dem Sensor. Oder
ja, aber die Ribbel sieht man doch ganz deutlich.
Ja, ich frag mich nicht. Ich habe das noch nie gehabt. Ich habe allerdings auch noch nie mit einer R6 fotografiert. Also irgendwas mit Lightroom und dem RAW scheint sich da zu beißen.
Okay, zoom da noch mal rein, bitte. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht ein weil die Ribbel sind ja recht deutlich.
Die sind deutlich.
Irgendwas mit den Farbfiltern zu tun hat und den Weißmachern im Waschmittel, weil das ist ja das andere. Im Waschmittel sind UV-Verstärker, die quasi.
Das sind, also du hast ja auch so diese klassischen Bögen drin.
Aber Moiré sieht anders aus. Nee, das ist kein Moiré.
Ja, es ist halt so ein Interferenzmuster, sag ich mal. Also du hast hier so Linien, ja, die machen Moiré auch so ist Bögen.
Interferenz.
Ne? Also das ist eindeutig.
Okay.
Und weißt du, wie du sie dann wegkriegst? Danke Lightroom. Da sind sie weg.
Da gibt es einen Pinsel dafür.
Du gehst halt mit einem Pinsel darüber und dann gibt es dann Moiré-Schieberegler. Das ist eine
Moiré-Korrektur.
Genau, und den schiebst du nach rechts. Also ich muss ihn relativ weit nach rechts schieben. Und dann ist es weg. Du musst mit dem Pinsel allerdings aufpassen, dass du nicht so über scharfe Kanten gehst. Also wenn ich jetzt hier über den Reißverschluss gegangen wäre, man sieht hier diese Reißverschlusszähne an der Seite, da sieht es dann plötzlich sehr unscharf und fleckig aus. Ich habe jetzt hier keinen Lightroom, das ist Screenshot.
Ach so, das ist ein Screenshot, okay.
Ja. Und ein anderes Beispiel, wo das auch war, ist dann dieses T-Shirt. Da sieht man es vielleicht deutlicher.
Ja, da ist es ganz deutlich. Das ist ein Moiré-Muster, ja, ja.
Ne?
Das sieht so wie so Newton-Ringe aus.
Genau, und dann siehst du immer so abwechselnd ein bisschen grünlich, ein bisschen rötlich. Irre, ne? Aber auch nicht über das ganze Shirt, sondern nur hier so rüber, also im richtigen Winkel, im richtigen Licht und dann mit dem Pinsel rüber und dann ist es weg.
Aber Moiré, also das ja, Moiré, Newton-Ringe so in die Richtung, aber das
ist verrückt, ne? Hä? Ich kann dir nicht sagen, wo das hergekommen ist. Ich habe das auf einigen Bildern, wo ich diese Shirts drauf hatte.
Das ist extrem, ja.
Krass, ne?
Ich bin leicht schockiert.
Also ich war auch etwas schockiert, als ich das gesehen habe. Ich denke, das kannst du ja so nicht abgeben. Und dann war ich dann doch ziemlich beruhigt, weil ich dachte, warte, der Lightroom, da war doch mal vor zig Versionen, gab es doch eine Funktion. Ich habe sie nie gebraucht. Probier die mal. Dann habe ich erst mal gesucht, dann habe ich sie gefunden.
Hast du mal gegoogelt, ob die R5 da irgendwie Probleme hat?
Nee, habe ich nicht.
Ob das ein bekanntes Problem ist?
Habe ich nicht. Könnt ihr ja mal machen. Sucht mal R6 und Moiré.
Das ist kein Regenbogen von der Glasscheibe oder sowas. Das sieht anders aus. Naja. Ist ja mal abgefahren.
Verrückt, ne? Ja, also, so war das.
Also halten wir fest, die R5 ist eine schlechte Kamera.
R6.
Wie kann nix?
Die R5 weiß ich nicht.
Ja, R6.
Die R5 ist ja höher aufgelöst. Vielleicht wäre das da nicht passiert.
Ja, ja.
Muss ich mir jetzt doch noch eine R5 kaufen und dann mache ich das Shooting nochmal. Hilft ja nix. Ja, hat ganz gut funktioniert. Was ich aber sagen kann, wo wir beim Equipment sind, R6 und das 70-200 Blende 2.8. Ich hatte Gesichts- und Augenerkennung aktiviert und habe dann halt immer so gearbeitet, dass ich auf dem in dem mittleren Bildbereich gestartet habe. Das heißt, wenn ich das Gesicht über die Mitte gezogen habe und ich habe Autofokus Start gedrückt, dann hat er sich sofort das Auge oder das Gesicht gesucht und dann konnte ich die Kamera halt schwenken und der Fokus blieb immer da und mit Continuous Autofokus war dann auch egal, ob ich mich oder das Modell sich bewegt hat. Und irre, absolut irre, ich habe kein einziges Foto von dem ganzen Nachmittag, kein einziges wegen Unschärfe aussortiert. Sternchen, es gab ein Bild, wo der Fokus komplett daneben gegangen ist. Das habe ich aber schon beim Fokussieren gemerkt, wo er einfach einmal durchgefahren ist, weil er beim starken Gegenlicht einfach geblendet worden war. Aber ansonsten alle Bilder gestochen scharf. Also du zoomst daran und das Auge, das Gesicht perfekt getroffen. Das ist etwas, was ich in dieser Qualität, in dieser Ausbeute bei keinem der Shootings mit der Olympus hatte. Also EM1 Mark I, EM1 Mark II. Keine Chance. Das waren gute Bilder und wenn sie halt getroffen waren, waren sie auch scharf. Aber ich musste bestimmt doppelt so viele Bilder machen, um die gleiche Ausbeute zu bekommen. Wahnsinn. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Fand ich toll. Und das hat Spaß gemacht. Also das macht vieles so viel einfacher. Man ist sich so viel sicherer, dass man, also von der Schärfe zumindest, die Ausbeute hat. Klar, wenn jemand blinzelt und so, dann musst du es eh wegtun. Aber das ist so ärgerlich, wenn du so ein freundliches, gutes Gesicht hast, wenn du jemanden zum Lachen gebracht oder hast oder zum Schmunzeln gebracht hast und das sieht so natürlich aus und du musst es aussortieren, weil es dann doch unscharf ist. Und das gab es hier nicht ein einziges Mal.
Also hier bieten sich gerade mehrere Leute im Slack an, dir die
R6
abzunehmen, falls du die nicht mehr haben möchtest.
Könnt ihr vergessen. Was mir gefehlt hat im Vergleich zu Olympus, das hatte ich in der Review schon gesagt, das kann ich hier nochmal bestätigen. Bei der Olympus kannst du einstellen, wenn du ein Foto gemacht hast, dass auf dem internen elektronischen Sucher ganz kurz eine Bildbestätigung kommt. Also das gemachte Bild zur Bildkontrolle. Und das kannst du einstellen auf kleiner eine Sekunde, also zum Beispiel 0,3 Sekunden. Das kommt ganz kurz.
Oh, das geht so schnell?
Ja. Dann du siehst es kurz und zack, hast wieder das Live-Bild. Und das reicht, weil du weißt ja, was du fotografiert hast, das reicht, um schnell zu sehen, waren die Augen offen oder zu zum Beispiel. Das ist eine ganz schnelle Kontrolle. Und das liebe ich. Und bei der Canon geht es nicht und bei der Nikon geht es nicht. Wenn du da die Bildkontrolle aktivierst, dann ist die irgendwie 2 Sekunden oder sowas aktiv. Beziehungsweise du musst halt wieder einen Knopf drücken, um es auszublenden. Was immer total lästig ist, weil dann drückst du einen Knopf und dann drückst du Dollar und dann machst du wieder ein Foto und du verlierst irgendwie den Kontakt zum Motiv an dieser Stelle. Und das finde ich bei Olympus wirklich grandios gelöst. Und ich wünschte, da würde sich irgendwie Canon mal was abgucken an dieser Stelle, weil das ist ja nur eine Software-Sache. Das ist ja im Menü ein Eintrag, 0,3, 0,5 Sekunden und fertig. Wir müssen es einfach nur machen. Was ich mir jetzt halt angewöhnt habe, ist tatsächlich der Griff zum Play-Button. Das heißt, ich habe die Bildkontrolle deaktiviert. Und wenn ich gucken will, dann muss ich halt entweder die Kamera runternehmen und sehe das Bild dann auf dem Display. Oder wenn ich es im Sucher sehen will, weil es ist halt hell, wenn ich da in der Sonne stehe, dann kann ich eben blind den Play-Button drücken, sehe das und muss wieder eine Taste drücken. Das ist lästig, aber naja, das ist so mein Manko an der R6.
Ja, wenn man sich mal so ein Feature gewöhnt hat und dann plötzlich ist es wieder weg. Das ist schade.
Das ist so. Aber sehr geil.
Das hast du also.
Aus dem Umfeld dieses Unternehmens ist halt gleich das nächste Shooting. Das heißt, ich werde nächstes Wochenende ein Familienshooting machen. Und da drauf den Montag fotografieren wir nochmal zwei Nachzügler, die an dem Tag nicht da waren. Das heißt, da kommen noch zwei weitere MitarbeiterInnen dazu. Da freue ich mich auch schon drauf.
Cool.
Es geht voran.
Ja. Ich habe hier was Interessantes zum Thema, ja, also indirekt zum Thema Fotografie. Ich bin ja so ein Space-Nerd, das sollte mittlerweile bekannt sein. Und kürzlich waren ja vier Zivilisten im Weltall. Mhm. Und zwar mit der Inspiration 4 Mission, wo vier Menschen mit einer Dragon-Kapsel von SpaceX in einen Orbit geschossen wurden und dort dann drei Tage lang
geil
waren. Und ja, da große Spendensammelaktion und was weiß ich alles. Also das war schon irgendwie eine ziemlich abgefahrene Geschichte, fand ich. Und die haben dort natürlich auch fotografiert. Und zwar haben die, also diese Dragon-Kapsel, die hat quasi für diese Mission eine Kuppel, eine Glaskuppel bekommen. Also vorne auf dieser Schnauze von der Kapsel kannst du quasi den Deckel aufmachen und dann haben sie da so eine Glaskuppel reingebaut.
Das quasi
so
die Cupola, ne?
Wie in der ja, die Cupola hat glatte Scheiben und mehrere, die ist ja irgendwie so sechs,
achteckig. Ach so, das ist eine gewölbte Scheibe.
Und das ist eine gewölbte Kuppel,
okay.
Durch die die rausgeguckt haben und die haben dann Kameras da oben.
Hat das die Erdkrümmung korrigiert? War das dann ein gerader Horizont?
Nee. Ja, pass auf. Also die haben, das, ich weiß nicht, wie viel das wirklich auf Einfluss gehabt hat, aber sie haben auf jeden Fall Spiegelreflexkamera, beziehungsweise wahrscheinlich spiegellose Nikons an Bord gehabt, um zu fotografieren, aber auch ihre iPhones. Und was natürlich am schnellsten und als allererstes in den Social Media gelandet ist, waren die Bilder von den iPhones. Und sorry, aber die sind immer geil.
Ja, ist schon cool, oder?
Das ist schon, irgendwie ist das schon ziemlich abgefahren. Also hier auch mit dem Deckel von dem Ding, von dem Nosecone drauf, fand ich gut. Und ob das jetzt ein iPhone ist oder ein Samsung oder sonst was, ist mir völlig egal.
Ja.
Spielt keine Rolle. Die Kameras sind heute alle gut. Ich finde es nur so geil, dass du da heute halt irgendwie dein Smartphone mitnimmst und dann von dort mal eben schnell irgendwie Bilder machst, die dann auch noch was taugen.
Das ist super.
Also fand ich eine coole Geschichte.
Ja. Aber wahrscheinlich war kein Empfang da, ne? Also es gab wahrscheinlich kein Live-Backup dann in die Cloud da oben.
Ich glaube, die hatten da ein Wi-Fi an Bord, meine ich.
Nicht dein
Ernst? Ich hab's mir jetzt, ich denke schon. Hallo, das ist SpaceX, da oben fliegen auch die Starlink-Satelliten rum.
Ah, das kann natürlich tatsächlich sein.
Das, ne? Ich hätte mich nicht gewundert. Ich habe mir diese Doku nicht komplett angeguckt. Die ist tatsächlich eine mehrteilige Doku zu diesem Projekt, ist auf Netflix. Also Inspiration 4 mit der Zahl 4 heißt das Ding.
Okay.
Ja, genau, Holger. Und William Shatner fliegt auch noch. Aber der fliegt mit dem Herrn Bezos seiner Pimmelrakete.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Älteste Mann im Weltall. Will der machen. Ist, glaube ich, jetzt.
Das ist aber nur so ein kurzer Hüpper dann, ne? Rauf und wieder runter. Ne?
Das ist so auf die Mindesthöhe, die man haben muss, um sagen zu können, dass man im Weltall war. Mhm. Die hier sind tatsächlich im Orbit gewesen.
Drei Tage
über dem
rum. Geil.
Höher als der Orbit der ISS.
Ah, geil.
Ist schon abgefahren. Und dann nimmst du halt dein Phone mit. Und so, weil wenn du drei Tage oben bist, dann musst du zwischendrin auch mal twittern und ein bisschen daddeln und so.
Cool.
Tja. Ja, abgefahren. Auch abgefahren ist ein Gerücht, was der David uns geschickt hat.
Ja, es wird ein neues Objektiv von Canon mit RF-Mount gerumort, gerüchtelt. Und zwar handelt es sich um ein Dualfischauge für Fotos für virtuelle Realität. Also ein Fischauge mit 5,2 mm. Das spricht schon mal für einen relativ kleinen Bildkreis. Also ich hatte mal ein Fischauge mit 8 mm. Das hat beim Vollformat einen vollständigen Kreis abgebildet. Bei 5,2 mm ist der Kreis kleiner. Aber es soll ja auch ein Dualfischauge für VR sein. Also vermute ich, dass zwei Bildkreise projiziert werden.
Reden wir da von
in einer Auslösung.
Reden wir davon 180 Grad entgegengesetzt, damit du quasi eine Kugel abbildest damit? Oder reden wir von parallel in die gleiche Richtung, um damit dieses 180 Grad Stereo VR zu machen, wo du quasi zwei Augen hast, Kameras im Abstand?
Also das Letztere finde ich von der Konstruktion her einfacher, weil dann beides nach vorne guckt und nur ein bisschen voneinander versetzt sein muss. Also es wird immer noch ein Trümmerobjektiv sein, aber bitte. Wobei du dann immer noch die Probleme hast, was machst du am Rand? Weil bei 180 Grad wird das jeweils andere Objektiv im Bild sein. Das wird man dann wahrscheinlich per KI wegrechnen müssen, so wie wir unsere Nase nicht wahrnehmen oder so. Wenn es aber darum geht, wirklich ein 360-Grad-Bild in einer Aufnahme zu schießen, dann müssten die ja entgegengesetzt sein. Und dann kann ich mir nur vorstellen, dass das Objektiv vorne vom Mount rausgeht und dann nach links und nach rechts schaut. Und dann ist halt wieder die Frage, wie viel ist denn dann von der Kamera und dem Fotografen im Bild zu sehen, nicht wahr? Also da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird und wie das mit der Projektion der beiden Bildkreise auf den einen Sensor funktioniert, ob das mit dem Spiegel- oder Prismensystem funktioniert, keine Ahnung.
Hier ist ein Beispiel, hat der David gerade gepostet von CanonRumors.com. Also das sieht nach...
Das ist auch von einer anderen Kamera.
Das ist nur so. Von einer anderen Kamera. Ja. Aber so würde das dann wahrscheinlich aussehen. Das ist dann der klassische zweimal runder Bildkreis nebeneinander und die Kameras zeigen 180 Grad entgegengesetzt in zwei Richtungen. Und die kannst du dann stitchen entsprechend.
Ja, beides könnte Sinn ergeben. Also entweder willst du ein Stereobild haben, wie du sagst, für die Augen.
Und der Michael schreibt, dass das Patent hätte quasi, dass das ein Objektiv ist, was zwei Bildkreise macht.
Was?
Ja, das ist eben, also dass du quasi mit einer Kamera und einem Objektiv zwei. Ja, nee, das muss schon irgendwie gehen.
Vielleicht ist das Glas
und dann so über so ein Periskop nach rechts, links und so. Und dann muss da noch ein Prisma rein, was das irgendwie um die Ecke und
naja,
die Richtung. Aber das ist schon möglich.
Sie schreiben erstmal für virtuelle Realität. Bernd hat gerade noch ein
VR ist was anderes. VR ist was anderes. Wir reden hier von 360-Grad-Video oder 360-Grad-Fotografie.
Ja, und VR ist ja eher ein Stereoskop, ne?
Jetzt pass mal auf, ich versuche das hier mal ganz kurz zu screenshotten.
Ja, Jochen, das ist genau die Frage, die wir uns gerade stellen. Macht es Stereo oder macht es 360 Grad?
Also dieses Bild, was wir hier sehen, dieses Bild, ich pack das mal hier kurz unten rein. Da siehst du links, dass die nebeneinander in die gleiche Richtung gucken, dass das quasi über eine Optik, also mit Prismen, verbreitert wird und dann aber beides nach vorne zeigt. Also wir reden hier für 180 Grad Stereobild. Fotovideografie. Davon reden wir.
Ja,
wenn
dann,
es das Bild
damit du zwei zu dem Bilder Patent für ist, jedes ja. Auge hast, dann. Genau. Ja, das könnte ich mir auch von der Konstruktion etwas einfacher vorstellen, tatsächlich. Etwas. Aber nur ein bisschen.
Ja.
Genau. Aber ich denke schon, dass es darum geht, wirklich zwei Bildkreise auf einen Sensor zu packen, also wirklich in einer Aufnahme dann zwei Bilder zu haben,
dann vielleicht eben kann für man Video ja dann,
und Foto.
Vielleicht kann man ja von diesen Dingern einfach eins nach hinten drehen, weißt du? So über die Schulter.
Brauchst halt
noch ein paar mehr Prismen. Brauchst ein paar mehr Prismen, dass das drumherum passt und dann guckt das einen hinten an.
Da gibt es vielleicht ein U-Boot als Zubehör. Zwei U-Boote als Zubehör. Da kannst du die Periskope verwenden. Man weiß es nicht. Ja, interessant jedenfalls. Ich hatte halt mal überlegt, wie das mit der Auflösung ist, weil wenn du den Sensor hast, die Sensorfläche und machst da zwei Bildkreise drauf, also ein kompletter Bildkreis nutzt ja schon nicht die ganze Fläche Und wenn du dann zwei Bildkreise hast, dann hast du ja sehr viel ungenutzten Pixel da rumliegen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine R5 mit 45 Megapixeln hat ja genügend Auflösung erstmal für sowas, dann würde für jeden Bildkreis theoretisch so 22 Megapixel übrig bleiben. Aber davon wird ja nur ein Teil genutzt. Also da fliegt ja eine Menge von weg. Na, also so ein Drittel kannst du noch mal abziehen.
Tja.
Aber reicht wahrscheinlich. Also für VR wird das sicherlich reichen. Die Bildschirme sind jetzt ja noch nicht so hoch aufgelöst. Ne?
Ja.
Also sicherlich kein Objektiv für dich und mich, sagen wir mal so.
Nee, erstmal nicht. Lass uns mal kurz auf Kickstarter gucken und zwar.
Kickstarter?
Kickstarter und zwar einmal auf das hier mit dem Camera Tossing. Es ist tatsächlich, es gibt eine Firma, eine kleine deutsche Firma, die haben vor einiger Zeit mal ein Projekt an den Start gebracht, wo man eine GoPro vorne in so einen Wurfpfeil, so ein Schaumstoffpfeilding reinpacken konnte.
Mhm.
Und dann konnte man das werfen und damit ist quasi, hast du quasi so eine ballistische Bahn, auf der dann die GoPro sich bewegt und irgendwie, ja, kannst du relativ cooles Video mitmachen. Das zeigt okay. Halt immer schön nach vorne. Jetzt machen sie ein neues. Dieses neue Ding macht das Ganze nochmal iPhone-tauglich. Also die sagen hier, wir haben das jetzt neu gedacht mit anderer Geometrie und mit irgendwie neuem Material und so weiter. Und damit kannst du jetzt da quasi dein iPhone, das ist also Kamera-Tossing mit dem iPhone. Und
das ist aber richtig Flügel dran. Also das Ding hat richtig eine kontrollierte Flugbahn.
Richtig, damit das immer schön nach vorne zeigt und nicht irgendwie nicht irgendwie einfach nur so rumtrudelt, sondern halt ordentlich nach vorne fliegt
quasi. Da gibt's auch dieses Ballspiel, wo du mal so gegentrittst, da sind so Federn hinten dran. Wie heißt denn das? So sieht das Ding aus.
Federball.
Nein, nicht dieser Federball. Was ist diesen dicken, schweren Pöppel vorne, wo du mal so gegentrittst? Slack for the help. Mach es mal weiter.
Was weiß ich. Sie behaupten, dass das iPhone da drin sicher ist, aber ich bin mir nicht so sicher. Sie werfen das hier gegen die Wand und alles. Ich glaube, ich würde da mein Phone nicht reintun.
Ja, mit dem aktuellsten, was ich, also mit meinem Produktivgerät würde ich es nicht machen. Das müsste schon ausgesondertes für die Fotoaufnahmen sein oder so. Interessant. Ich hatte so ein ähnliches Tossing habe ich heute gemacht, als ich nämlich gesucht hatte, wo meine, diese Schnellwechselhalterung für das Manfrotto ist. Da dachte ich, das liegt hier oben bei mir auf dem Regal und da konnte ich nicht drauf gucken und ich war zu faul, jetzt eine Leiter zu holen. Also bin ich einfach hochgesprungen, so hoch ich eben konnte. Was ich dabei vergessen hatte, ist, dass ich die Trainingshose anhatte und in der linken Hosentasche war das iPhone drinne. Und nun flog ich hoch. Das hat dann
Kameratossing gemacht.
Ja, ich sprang hoch, das iPhone schoss dann durch die Beschleunigung aus der Hose weiter ein Stückchen nach oben und blieb dann durch die Trägheit in der Luft, während ich runterging Richtung Boden. Und als ich am Boden aufkam, realisierte ich, dass das iPhone an mir vorbeiflog und auf dem Boden landete. Ist aber nichts. Also, meine Spider-App sieht noch so aus wie vorher, hat sich nichts verändert.
Sehr schön. Also auf jeden Fall, die Jungs, die das hier machen, die
nehmen Hacky-Sack jetzt noch Hacky-Sack heißt das, glaube ich, genau.
Ja, nee, aber Hacky-Sack ist nur so ein sandgefülltes Säckchen, da sind keine Federn dran. Nee, aber dran.
Genau, stimmt. Wie heißt denn das Ding mit der Feder hinten dran?
Ist doch egal. Mensch. Auf jeden Fall, die Jungs hier, oder Mädels-Jungs, ich glaube, es sind Jungs, bieten das an ab 69 Euro. Das ist also so ein Schaumgummi-Gummiteil mit Bumper und Strap und was weiß ich allem.
Bremshay und Tunturi Indiaka.
Indiaka, genau. Indiaka.
Indiaka. Das meine ich.
Dieses.
Haben wir das auch geklärt? Ich kann sowas nicht ab. Ich kann das nicht. Kennt ihr das? Wenn man es genau weiß, wie es aussieht und man weiß nicht, wie es heißt. Ich kann das nicht ab. Wenn ich im Fernsehen eine Synchronstimme höre und ich kenne diese Stimme und ich weiß nicht, woher. Dann wird die Synchrondatei durchforstet.
So, wir kommen mal kurz zum nächsten Thema. Das ist Prä-Kickstarter.
Oha.
Prä-Kickstarter. Und zwar hat Adrian von The Future of Photography, von der Photography Show in Birmingham, ein Ding mitgebracht, was noch nicht auf Kickstarter ist, aber demnächst dort landet. Und das ist jetzt ein kleiner Ausflug in die analoge Welt. Wir reden von einer Kamera, aber die macht noch ein bisschen mehr als nur das. Das Ding heißt Pinster und sieht so aus, das sieht schon so ein bisschen WTF aus. Also das hat ganz viele Rädchen und Sachen und vorne irgendwie so eine Scheibe und so weiter. Mhm. Und das ist eine Pinhole-Kamera, mhm. in der du direkt auf Fotopapier belichtest und in der du das dann auch entwickelst.
Oh, bis eben hätte ich noch gesagt, okay, wo ist der Witz? Aber entwickeln, okay.
Erinnerst du dich an diese afghanische Kamera?
Dieses große Holzkiste,
wo dann in der Kamera irgendwie entwickelt wird und so. Mhm. Genau, sowas Ähnliches ist das, aber nicht mit irgendwie, also oder du arbeitest blind da drin. Das heißt, du musst da irgendwie dann, wenn du das Bild geschossen hast, den Entwickler und den Fixierer reinbringen und das tust du über Spritzen. Die werden also quasi an der Seite werden so vorgefüllte Spritzen, die hast du im Gepäck irgendwie.
Ach nein.
Wird dann quasi erstmal der Entwickler reingetan, dann wird bewegt, dann wird er wieder mit der Spritze auch rausgesaugt.
Warte ganz kurz, Ecke. Damit ich dir gedanklich weiter folgen kann. Das ist ja eine Box, also eine Kiste. Und da ist vorne ein Loch drin und hinten liegt das Papier drin oder es ist eingespannt.
Richtig.
Und
das Papier liegt in einer Wanne.
Und jetzt ist quasi. Es so, dass die ganze Box eigentlich mehr oder weniger so eine Wanne ist. Das heißt, wenn ich das Ganze dann so hinkippe, dass das Papier dann unten ist, dann kann ich mit einer Spritze da Entwickler drüber spritzen und ein bisschen drin rumschwenken, das Ganze wieder rauskippen und so weiter. Das heißt, das Ding ist die Entwicklungswanne.
Das hinten, wo das Stück Film drin ist oder das Stück Fotopapier drin ist, ist die Entwicklungswanne. Da tust du Positivpapier rein, klassischerweise. Das ist
ja pfiffig.
Und dann füllst du das eben mit genauso viel Fixierer, Entwickler oder sowas, wie du brauchst. Und dann schwenkst du so ein bisschen und
Also du musst halt ein Bild, wenn du es belichtet hast, dann auch entwickeln und fixieren, bevor du das nächste machst.
Ne? Du nimmst dann einen Dunkelsack mit und in dem kannst du das dann entsprechend, kannst das entsprechend.
Ja, er macht das ja hier sogar im Hellen. Also, du brauchst ja. Achso, zum Einlesen.
Nee, das Bild muss ja, das Fotopapier muss ja irgendwie einlegen.
Das kannst du auch im Hellen machen, dann ist das auch mit der Entwicklung nicht so kritisch.
In dem Video sieht das aus, als ob das gut funktioniert. Der Adrian hat das dort auch in Aktion gesehen und sagte: Ja, das hat er da vorgeführt und das hat doch gut funktioniert.
Das ist ja witzig.
Du brauchst halt, wenn du in der Dunkelkammer sowas entwickelst, dann hast du halt, arbeitest du in der Regel auf Sicht. Ne? In der echten Dunkelkammer hast du ein Rotlicht, weil der Film kein Rot sieht oder das Papier sieht kein Rot und dann kannst du da quasi auf Sicht sagen, oh, jetzt ist genug entwickelt, jetzt wird gestoppt und dann wird fixiert.
Ja, ja.
In diesem Ding müssen halt die Zeiten stimmen. Also da musst du
halt schätzen.
Und das geht aber noch weiter. Das ist noch nicht alles. Dieses Ding hat auch noch so einen Einsatz zwischendrin. Da kannst du Negative reintun. Und jetzt kannst du da quasi Also es ist quasi ein Vergrößerer. Das heißt, du kannst Fotopapier reintun. Dazwischen, zwischen dem oben dem Loch und der Rückwand, wo das Fotopapier ist, kannst du so einen Halter, ein Negativ reintun.
Verstehe.
Und dann hast du oben so eine Diffusorscheibe, die du vortun kannst und kannst dann dadurch belichten und kannst dann quasi auch noch Negativ da drin vergrößern.
Weil das Loch fein genug ist und eine scharfe Abbildung dann projiziert, oder?
Wie auch immer. Ich nehme mal an. Naja, das ist ein Pinhole, also 100% scharf wird es nicht werden. Aber es ist irgendwie, Lustig. Es ist nicht ganz unwitzig, finde ich.
Ja, interessant.
Es ist noch nicht auf Kickstarter, es soll aber dann jetzt wohl die Tage dort scharf geschaltet werden. Pinstercamera.com, wir packen es natürlich in die Shownotes. Erstmal eine lustige Idee.
Die Idee
mal schauen,
ist
was es dann kosten soll und wie aufwendig das wird und ob er es dann auch produziert bekommt. Manche Sachen sind ja dann,
da
brauchst du dann hier.
Da kann das auch schnell mal schalten.
Da brauchst du ja so Spritzgussmaschine mit entsprechenden Formen und so weiter. Ich denke, damit wird er sich dann die Produktion finanzieren lassen wollen.
Hoffen wir mal,
dass das gut wird. Ja, nicht uncool, ne?
Super. Jochen sagt schon, geniale Idee haben will.
Nee, Jochen selber bauen.
Jochen, du schaffst das. Das Konzept du ist jetzt klar. Das. Schmeiß mal kurz den so Drucker simpel an. Dann läuft das. Ja, cool. Schöner Link. Das hier auch.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt. Geht zum Beispiel auf happyshooting.de/Jimdo, meldet euch da mal kostenlos an und probiert es einfach kostenlos aus. Passiert ja nichts dabei. Einfach mit dem Dolphin eine Webseite starten, ein paar Fragen beantworten, schönen Vorschlag präsentiert bekommen, den man dann im Browser ohne zusätzliche Software einfach bearbeiten kann. Text ändern, Bilder austauschen per Drag and Drop, einzelne Module wie Spalten, Galerien, Textzeilen, Über- und Unterschriften verschieben, Buttons einblenden per Option, wenn ihr sagt, hier ist, ja, ich will jetzt irgendwie von der einen Seite auf die andere Seite linken, wenn hier jemand auf jetzt kaufen klickt, zum Beispiel soll er in meinen Shop kommen, weil vielleicht bietest du ja da draußen Moiré-Kunst an. Vielleicht machst du die schönste Moiré-Kunst überhaupt, die wo gibt hier auf diesem Planeten. Ach, was sage ich diesem Planeten? In diesem Universum. Vielleicht hast du ein ganzes Moiré-Universum gezaubert. Mit welchen Techniken auch immer, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie wir gesehen haben. Das muss ja nicht immer ein braunes T-Shirt sein. Und wenn du so eine Kunst machst damit und bedruckst damit oder druckst das aus als Poster, Plakat, auf Tassen, vielleicht ja auch ein Moiré zum Mitnehmen, wenn man mal eins braucht. Wer weiß das schon? Wenn du so etwas anbietest, dann hast du vielleicht einen kleinen Shop, den kannst du da bauen. Mit ganz wenigen Mausklicks stellst du die Produkte da rein. Die Leute können dann bei dir bestellen. Das ist ein echter Shop. Das ist jetzt nicht irgendwie so auf Provisionsbasis und irgendwelche Prozente gehen dann an Jimdo oder sowas, sondern das ist ein echter Shop. Das heißt, du musst dich darum kümmern, dass du die Produkte dann fertig machst und versendest und musst halt sagen, wo die Leute das Geld hinüberweisen sollen. Und das geht, glaube ich, auch noch gegen eine kleine Extragebühr mit Stripe. Also Stripe ist ja nochmal ein zusätzlicher Zahlungsdienstleister. Und wenn du den einbinden willst, geht das halt eben auch. Und dann können die Leute sogar mit Apple Pay über den Browser bezahlen. Das ist natürlich ein Argument. So schnell sind die Leute noch nie an deine Moiré-Kunst gekommen. Kann man mal ausprobieren. happyshooting.de/Jimdo. Probier es aus. Wenn dir das gefällt, was du da siehst und einfach mehr machen möchtest, schau doch mal auf die kostenpflichtigen Pakete. Das sind so 3 Staffelungen. Guck, was am besten zu dir passt. Und dann klickst du da einfach mal 1 oder 2 Jahre, um das mal ein bisschen länger auszutesten. Und spare 20% mit unserem Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung mit 2 I's für 20% bei Jimdo. Wir sagen danke für den tollen Support.
Ja. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Wir haben Termine. Wir haben Termine. Fragen haben wir diesmal keine, aber nee. Termine. Jetzt muss ich dir nur noch öffnen und dann kann ich sie auch vorlesen. Heute ist irgendwie alles etwas zäher als sonst. Da sind wir und zwar
Hörer fängt das an mit.
Genau. Der Andreas hat uns was reingeworfen zum im Gasometer in Oberhausen. Findet was statt und zwar vom 1.10. bis zum 30.12. diesen Jahres. Die Ausstellung zeigt die Schönheit der Natur und den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt. Das zerbrechliche Paradies heißt das Ganze. Nimmt die Besucher mit auf eine bildgewaltige Reise durch die bewegte Klimageschichte unserer Erde und zeigt in beeindruckenden, preisgekrönten Fotografien und Videos, wie sich die Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Anthropozäns verändert. Wie gesagt, Gasometer Oberhausen, 1.10. bis 30.12. Dann wurde hier noch von Holger was hinterlegt und zwar im Museumsquartier in Osnabrück findet statt der Felix Schöller Foto Award 2021, der Deutsche Friedenspreis für Fotografie vom 3.10. bis zum ich vermute, verbunden mit einer Ausstellung bis zum 6.3. nächsten Jahres. Der von der Stadt Osnabrück und der Felix Schöller Group initiierte Friedenspreis würdigt und fördert internationale professionelle FotografInnen und deren Bilder Bemühungen um eine friedliche Welt widerspiegeln. Der Deutsche Friedenspreis für Fotografie ist dabei offen für viele fotografische Genres. Journalistische Arbeiten können ebenso eingereicht werden wie solche aus der Porträt-, Architektur oder Natur- und Landschaftsfotografie oder aus dem frei konzeptionellen Bereich. Wie gesagt, Osnabrück, Museumsquartier, 3.10.2021 bis zum 6.3.22. Und noch ein Termin, das geht hier, es ist unglaublich. Und zwar, weiß nicht, wer ihn reingetan hat, aber in Berlin, Flensburg und Dortmund findet die World Press Photo Exhibition 2021 statt. Und zwar vom 30.09. dieses Jahres bis zum 24.10. Also ranhalten, habt ihr noch ein bisschen Zeit. Der jährliche World Press Photo Award ist der weltweit größte und international anerkannte Wettbewerb für Pressefotografie. Das mit allen Links und den Terminen natürlich auf unserem Terminkalender auf happyshooting.de/Terminkalender. Da dürft ihr jederzeit auch Termine reinwerfen, aber auch gucken nach aktuell bestehenden Terminen. Und wir freuen uns, wenn was Neues dazukommt. Und dann landet es hier in der Sendung. Vielen herzlichen Dank allen, die was eingetragen haben. So, und nun? Und nun? Würfel, Würfel. Und zwar geht es um die Beobachtenaufgabe.
Fotozeit, genau.
Da haben wir da haben wir Fotos bekommen. 20 Stück. Dabei kann man heute sowas Tolles gewinnen.
20 Was Stück. Gibt's denn zu gewinnen gibt es das vorhin gewinnen. Vorgestellte AK Smith, AK Smart 300.
AK Smith?
AK Smart, AK Smith, Manfrotto, Dual, Rotations, Schnellwechsel, Plattengedöns. Hier, da.
AK Schmitz.
Also, das fasst sich richtig gut an. Ja, das gibt's zu gewinnen.
Sehr schön. Ich.
20.
Ich bin.
Also, nee,
du bist heute innen. Wieder mal zuerst.
Soll ich anfangen?
20 Stück, fang mal an.
57.
Das ist zu viel. Dann mache ich hier eine 89.
59.
Immer noch zu viel. Dann kommt von mir die 65.
38.
Immer noch zu viel. Dann mache ich hier die. Ist das jetzt eine 50? Nee, das ist eine 05. 05.
Ja. Eine
5. 05. 05 ist von Dr. U. Ha. Uwe hat zugeschlagen.
Dr.
Und U. zwar, warte mal, ist das jetzt das Bild? Moment.
Fünf. Mehlauge sei wachsam ist das.
Mehlauge sei wachsam. Sehr schön. Alles ist besser mit Googly Eyes. Eindeutig.
Was und ist es? Es ist nein.
Geil. Moment, ich mach das hier mal kurz.
Das muss man mal beschreiben, was wir da sehen für die Audio-HörerInnen. Ja,
was sehen wir? Wir sehen eine Ecke in der Küche mit Kacheln an der Wand und einer Steckdose dahinter. Es ist relativ busy, das Bild. Da muss man also, fairerweise sagen, ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders komponiert. Andererseits ist es halt eine Küche und das ist eine Ecke in der Küche und da ist irgendwie so ein eine Kaffeemaschine links und dahinter ein Fenster mit einem sehr knallroten Blumentopf oder neonorangen Blumentopf, aber rechts auf der rechten Seite ist... nimmt so ein bisschen die Aufmerksamkeit rüber. Aber wenn man sich dann drauf einlässt, dann sieht man plötzlich rechts stehen was ist das? Mehlauge sehr wachsam, das ist so eine Getreidemühle oder Flockenquetscher oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das Ding hat oben eben so einen Trichter, wo man Sachen einfüllt, also wo man quasi die Körner reintut. Und auf dem Trichter ist eine Plastikschüssel als Deckel oben drauf. Die gehört da wahrscheinlich nicht dazu. Und unter dem Deckel, das sieht aus wie so ein Hut, und unter dem Deckel gucken zwei so Wackelaugen, so Googly Eyes raus. Und damit wirst du quasi hier beobachtet, also stehst unter Beobachtung. Ja, es ist eine witzige Idee. Ich hätte es aber tatsächlich wahrscheinlich, obwohl es ist so in seinem Setting, ich glaube, ich hätte zumindest den Topf da weggenommen oder die rote, knallorange Ummantelung von dem Topf hätte ich weggenommen. Aber David, auch im Chat, ne, alles, ich sage nochmal, alles wird besser mit Wackelaugen. Ja, ich habe immer Googly Eyes parat und nichts ist davor sicher.
Sehr, sehr schön.
Ja,
Ah, herrlich.
Ja, also ich sage jetzt mal so, Aufgabe voll getroffen, fotografisch ist da sicher noch ein bisschen Room for Improvement.
Auf jeden Fall.
Aber trotzdem hast du gewonnen. Und zwar den AK Schmitz
Dingensheimer,
AK Smart, Schmitzel und so weiter.
Genau.
Wir wissen schon, wovon wir reden.
Rotationsding, halt. Genau.
Das Ding halt hast du gewonnen.
Hast du noch eins?
Schreib eine Mail an info@happyshooting.de. Der Boris schickt dir das dann.
info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner beobachten, damit ich das zuordnen kann und eine Anschrift, wo ich das hinschicken kann.
Genau. Eins möchte ich noch kurz raussuchen, vorstellen, und zwar von Dietmar. Hausgemachte Pfälzer Schmerwurst. Riecht gut, schmeckt gut, tut gut. Also was sehen wir? Wir sehen, auf der Wiese liegt so ein Feschbohrbrett und darauf ist eine angeschnittene Wurst. Und die schaut schön mit der aufgeschnittenen Fläche zur Kamera. Ist auch ein schöner Farbkontrast zwischen dieser roten Wurst und dem grünen Gras. Das ist mir fast schon ein bisschen zu knallig, aber
das ist sehr plakativ, aber es passt zu so einer saftigen Wurst.
Es ist halt plakativ.
Wurst, passt auch so ein saftiger Farbkontrast.
Ja. Die Schärfe ist sehr dünn, die Schärfe ist genau auf dieser Schnittfläche der Wurst und da gehört sie auch hin. Und in der Unschärfe dahinter sieht man einen sehr sehnsüchtig reinschauenden Hund, der da liegt und wahrscheinlich denkt, was soll der Scheiß? Kann ich jetzt endlich mal ein Stück?
Bin ich jetzt mal dran?
Genau. Also, so stelle ich mir das vor. Vielleicht war der auch satt und deshalb ist das. Naja, auf jeden Fall sehr plakatives Bild. So von der Komposition her passt das vollkommen. Das ist schön irgendwie Brettchen mittig. Das sitzt gut, das passt gut. Die Schärfe sitzt, die Geschichte. Das Bild hat eine Story, also oder die entfaltet sich quasi im Kopf.
Das ist super. Das, ja.
Also auch das, ne?
Die Komposition, ich finde das halt auch deswegen so witzig, weil die Wurst im Vordergrund ja durchaus mit dem Motiv im Hintergrund, also mit der Schnauze vom Hund, schneidet. Also da wird eine Verbindung rein optisch hergestellt zwischen den beiden, aber durch die Unschärfe dann eben auch wieder nicht. Also Nähe und Entfernung gleichermaßen, das finde ich sehr schön passend.
Tiefe durch Schärfe oder Unschärfe.
Ja, genau, halt. Die Unschärfe halt. Ne? Aber die Verbindung eben da, dadurch, dass sie, also man kennt es ja auch, wenn man jetzt ein Stückchen höher sich positioniert und ein Stückchen weiter nach rechts, dann würde die Wurst so alleine auf der grünen Wiese quasi freigestellt sein und der Hund, dann hätte es halt zwei Motive, die hin und her pingen, aber so ist eben eine schöne Verbindung hergestellt und das gefällt mir hier auch echt ganz gut. Das passt schon. Auch oben, dass der Hund am Bildrand angeschnitten ist, das passt eben auch.
Das ist völlig okay.
Ne? Weil er da nicht der Hauptspieler ist, sondern ins Bild reinragt. Das ist sehr schön.
Uwe hört zu viel Vrindt, die Schärfewurst.
Mhm. Nee, finde ich,
gelungen. VrindthörerInnen wissen mehr. Ja, möchtest du noch eins rauspicken?
Also das wäre tatsächlich das gewesen, was ich auch hatte. Es gibt ein ähnliches Bild, das kannst du immer angucken. Das ist die 4. Also was heißt ein ähnliches Bild? Ist ein völlig anderes Bild.
Das hier meinst du?
Ja. Aber es zeigt eben noch mal so diesen Spiel mit dieser Aufmerksamkeit. Ne? Also wir haben hier im Vordergrund links im Bild quasi einen Strandkorb mit der plakativen Nummer 75. Das ist so leicht im Vordergrund in der Unschärfe. Und wir sehen eben dann so zur Mitte des Bildes hin, dass eine wahrscheinlich männliche Person in diesem Strandkorb sitzt. Da sehen wir so den Hinterkopf und das Ohr. Und der Blick geht eben Richtung Wasser. Also nehmen wir zumindest an von der Kopfhaltung her. Und der ganze rechts obere Teil des Bildes, also ich würde sagen fast die Bildhälfte, wenn nicht sogar mehr, ist eigentlich in Unschärfe liegend so ein blaues Wasser. Und ganz unten rechts noch so ein bisschen der Strand im Vordergrund zu erahnen. Aber was wir eben dann sehen, so in der rechten Bildhälfte, ist eben eine Person, die in diesem Wasser lang wartet. Und diese Person hat aber was rötlich-orangenes an. Und das zieht so dermaßen die Aufmerksamkeit, dass trotz der Unschärfe klar ist, dass da eine Person geht. Und die wird wahrscheinlich gerade beobachtet.
Bei diesem Bild, also bei dem Bild mit dem Hund, da war es mir relativ egal. Oder da hat die Schärfe, die nicht auf dem Hund war, hat nicht gestört, weil das Subjekt war irgendwie die Wurst halt vorne. Aber hier ist ja irgendwie der Typ hinten wichtiger als der vorne. Da würde ich doch die Schärfe lieber auf dem Menschen im Wasser sehen und den
müsste halt man beides ausprobieren. Also mein Ansatz wäre es wahrscheinlich gewesen, als zweite Alternative ruhig vorne die Schärfe halten, weil es so ein bisschen ins Ungewisse zeigt und ja den Beobachter zeigt. Aber die Blende ein bisschen weiter schließen, dass ein bisschen klarer ist, was da hinten ist, dass noch so ein bisschen mehr Struktur zu erkennen ist, damit man noch ein bisschen mehr Ping-Pong mit den Augen spielt. So.
Jo. Jedenfalls alle toll, super, klasse. Danke fürs Mitmachen.
Tolle Ideen und, dabei, auf jeden Fall.
Die aktuelle Aufgabe läuft noch. Boris sagt uns jetzt auch, welche das ist, nicht wahr?
Ja, die aktuelle Aufgabe, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Also die läuft jetzt ja diese Woche noch und läuft dann ja auch noch bis Donnerstag nächster Woche, wenn es eine neue Aufgabe gibt. Und bis dahin macht ihr einfach an der Messenaufgabe teil. Nehmt ihr an der Messenaufgabe teil. Macht ihr bei der Messenaufgabe mit, so wollte ich das sagen.
Essen. Das hast du schön überbrückt. Also, Gewinner Dr.
Das.
U schreibe.
Ja, natürlich wusste ich. Wusste das.
Mail an info@happyshooting.de, Gewinner. Beobachten Aufgabe.
Nicht Mail, info@happyshooting.de.
Also info@happyshooting.de.
Ganz genau.
Genau. Und dann kriegst du
weiß der Dr. UE.
Dingens da.
Genau.
Gut, wir sind fast am Ende der Sendung. Wir bedanken uns natürlich wieder.
Ganz herzlich, Dankeschön. Ja.
Genau, ganz herzlich Dankeschön an unter anderem diesmal ganz, ganz speziell den Markus, weil unser Titelbot. Also wer das nicht weiß, im Happy Shooting Slack im Kanal dienstags 18 Uhr, der übrigens öffentlich ist, da kann jeder rein, wer will und kostet auch nichts. Da haben wir einen Titelbot, wo während der Sendung ja Sachen, die wir sagen, als Titelvorschläge rein wandern. Und der hatte ein kleines Problem. Und
oha.
Dann hat er sich neu gestartet. Aber der Markus hat das so schön gemacht, so professionell gemacht. Er hat zwar das Clicky-Bunti noch nicht so gemacht, aber muss man immer noch per Kommandozeile steuern, aber der Bot hatte den Restart überlebt, hat sich selber neu gestartet, hat die alten Einträge nicht verloren. Das war so richtig sehr schön und natürlich ein besonderes Danke auch an David, Holger, Red Knight und Dietmar fürs Shownoten dieses Mal. Sehr, sehr schön. Und dann wären wir am Ende, wenn nicht noch ein kleines One More Thing wäre, und zwar gab es hier einen Vorfall, der hier in Peter Pixel gelandet ist. Da hat ein Künstler Geld von einem Museum bekommen, um zwei Bilder zu reproduzieren. Also Kunstwerke, die er gemacht hat, sollte er reproduzieren. Und zwar ging es da um irgendwie so ein Bild mit dem durchschnittlichen Einkommen eines Dänen oder so ähnlich oder einer dänischen Familie. Okay. Und das ist halt irgendwie so ein Bild mit lauter Geldscheinen drin quasi. Mhm. Und dafür hat er von einem Museum, das beauftragt hat, 84.000, ja, Peter Pixel ist amerikanisch, also haben die Gegenwert von $84.000 ihm gegeben. Und was hat der Künstler getan? Er hat ein neues Kunstwerk gemacht. Er hat ihnen zwei leere Bilderrahmen geschickt und hat das ganze Kunstwerk betitelt mit Take the Money and Run.
Okay.
Sorry, das ist ein Kunstprojekt, das ist klasse.
Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das Museum wird ihm keinen weiteren Auftrag erteilen.
Aber es ist doch abgefahren. Das hat so ein bisschen Banksy-Charme. Was erinnerst schon du dich irgendwie an das Kunstwerk von Banksy,
mit
was
dem Schredder
sich live geschreddert hat,
ja,
während der Auktion noch?
Ja.
Der Kurator von dem Kunstmuseum hat dann wohl gesagt im Interview, dass er da ziemlich lachen musste, als sie die Kiste mit den zwei Bilderrahmen ausgepackt haben. Aber es gibt einen Vertrag und er will natürlich das Geld wieder haben.
Ja, es ging aber ja wahrscheinlich im Vertrag auch um eine Reproduktion und nicht um ein neues Kunstwerk. Also von daher wird das ja der Aufhänger sein. Wie auch sein immer.
Trotzdem haben sie jetzt die zwei Bilderrahmen erstmal ausgestellt.
Nein!
Das ist natürlich auch Publicity. Das Ding hat es in diverse Medien geschafft. Und ich vermute mal, dass es dann doch genügend Leute gibt, die das jetzt auch sehen wollen im Museum, so ähnlich wie vor einiger Zeit dieses Museum, wo einer mit Gaffer eine Banane an die Wand geklebt hat. Das ist ja dann auch dann sehr bekannt geworden. Also Kunst kann man nicht erklären.
Ja, es lebt wahrscheinlich so in diesem Fall auch ganz stark von der Hintergrundgeschichte, denke ich mal. Ansonsten ist das halt eine leere Leinwand.
Richtig. Ja, das war's für heute. Wir haben keine 84.000 Dollar,
neue Fotoprojekt-
mit denen wir jetzt wegrennen. Genau.
Bis dahin.
Finde jemanden, der dir viel Geld dafür gibt und dann reden wir mal weiter. Also, bis dann. Macht es gut. So.
3, 2, 1.
Happy Shooting.